Hallo, wir sind Juno Reeves. Wir sind zu Gast im nerdigen und niveauvollen Trash Talk.
Und wir reden heute über Romantasy, das Romantasy-Genre und Romantik im Rollenspiel. Die Aufnahme hat Kapitelmarken und wenn ihr überspringen wollt, könnt ihr einfach auf diese klicken. Aber warum solltet ihr das tun wollen?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des niveauvollen Trash Talks mit Philipp und GästInnen. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan und an meiner Seite habe ich diesmal einen aufstrebenden Stern am Fantastikhimmel, nämlich Juno Reeves. Und jetzt kommt direkt der große Plot-Twist. Ich spoilere quasi und halbiere damit direkt eure Verkaufszahlen.
Autsch!
Denn diesen Autor oder diese Autorin, kein Plan, das müsst ihr mir gleich erklären, gibt es gar nicht wirklich. Das ist eine Illusion. Es ist ein Künstlername von Judith und Christian Vogt.
Da, da, da. So ist es.
Und da frage ich die beiden doch gleich mal, hallo und wer seid ihr denn? Und noch viel wichtiger, wer ist Juno Reeves?
Juno Reeves ist unser neues Pseudonym, mit dem wir einen Roman bei Piper geschrieben haben. Es ist aber ein offenes Pseudonym, das heißt, man darf ruhig wissen, dass das wir sind, also die Vögte. Und sollen wir erzählen, warum? Oder?
Ja, sagen wir also erstmal ganz kurz, wer wir sind. Also
wir sind, ja,
genau.
Okay.
Die Vögte,
wir waren ja hier schon ein paar Mal
sind,
zu
genau,
Gast.
Das ist der korrekte Plural, ne? Von uns. Und wir schreiben Romane, Fantasy- und Science-Fiction-Romane. Und so Rollenspiele. Also wir haben in letzter Zeit mehr Romane geschrieben, früher haben wir mehr Rollenspiele geschrieben. Wir wollen auch immer noch mal Rollenspiele schreiben, aber genau, das ist das so, was wir so tun.
Genau, und wir heißen Judith und Christian und Ju schreibt sich ja auch mit J-U, so wie Juno. Also das heißt, wir haben uns ein Pseudonym überlegt, wo wir You und No You sind sozusagen.
Ja.
Also You und No. Und Reeves, wir haben uns immer gedacht, wenn wir mal ein Pseudonym brauchen, was irgendwie englischsprachig klingt, dann nehmen wir Reeves, weil Reeves ist der Plural von Reeve und Reeve ist der Vogt.
Genau.
Wir heißen also eigentlich wie immer, nur auf Englisch.
Genau, also Reeves die Vögte.
Ja? Ja.
Perfekt. Und warum haben wir das? Weil der Verlag sagte, ja Leute, hier ist ein neues Genre und macht doch mal, dass die Leute euch da nicht irgendwie denken, ach, guck mal, die machen ja gar keine Romantasy oder die machen, die verkaufen sich so schlecht, was weiß ich. Sondern in diesem neuen Genre hat der Verlag vorgeschlagen, seid doch auch wer anders und das sind wir jetzt.
Sehr cool und sehr spannend. Und ich habe mir mal so die Podcast-Zahlen angeschaut, auch natürlich bei den ganzen Folgen, wo ihr schon dabei wart. Und hab gesehen, dass wir am Anfang immer so ein wenig miteinander menscheln müssen, damit die HörerInnenbindung über die Folge hinweg wesentlich höher ist.
Oh,
du sagst das jetzt allen Leuten.
Ja.
Dass wir würden uns einfach knallhart nur die Fakten hier raushauen.
Ja.
Und jetzt müssen wir aber so ein bisschen
Emotionen
zeigen. Müssen wir auch weinen, oder?
Wenn ihr möchtet, seid ihr gerne eingeladen zu weinen.
Ich weiß nicht, ob ich auf Kommando kann.
Gib uns einen Grund.
Ja. Das hast du die geheimen Tricks um der hörenden Manipulation einfach offengelegt.
Mhm.
Ganz genau. Und ich werde immer mal, auch bei meiner Medienshow zum Beispiel, beim Thema vor dem Thema und so weiter, immer so ein paar persönliche Fragen stellen. Die meisten sind allerdings auch so ein bisschen Meta. Aber einfach, damit die Juno Reeves so ein bisschen empathischer ist.
Ja, wir geben uns Mühe.
Ja. Zu gewissen Fragen beantworten die natürlich nichts, ne? Ist klar.
Ja, da schweigen wir nur und lassen die Fantasie der Hörenden spielen.
Und wir starten quasi direkt mit so einer kleinen Zeitreise, denn die Folge, die nach euch kommt, habe ich schon aufgenommen. Das heißt, ich habe schon mit Thomas Michalski gesprochen.
Aha.
Der euch übrigens sehr lieb grüßt.
Oh, danke schön.
Und da kam folgende Frage auf. Warum konzentrieren sich eigentlich so viele coole Nerds in der Eifel und im Großraum Aachen?
Das hat was damit zu tun, dass es ja ein vulkanisches Gebiet ist. wo auch noch so giftige Dämpfe aus dem Boden steigen. In Aachen haben wir ja so heiße Schwefelquellen und die regen einfach die Fantasie an. Also ja. Es wirkt halluzinogen.
Das ist so wie ein Drogentrip. Mhm. Dazu kommt, dass das trifft jetzt nicht auf Aachen zu, aber auf die Eifel. Da ist halt auch, also was willst du auch machen, ne? Du sitzt aber auf deinem Dorf und es gibt diese Bitburger Kneipen und wenn du darauf keine Lust hast, dann kannst du Rollen spielen oder reiten wahrscheinlich auch, aber.
Ja, wir haben uns für Rollenspiel entschieden.
Genau. Mhm.
Juno Reeves vielleicht für Reiten, wer weiß.
Ja, wer weiß.
Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Aber ich finde, wenn das so schön klappt mit dem Menscheln mit uns dreien, dann lasst uns doch noch vor dem Thema ein wenig in Nostalgie schwelgen. Wisst ihr denn überhaupt noch, wann wir uns das erste Mal kennengelernt haben?
Ich glaube, das hat auch indirekt mit dem Thomas Michalski zu tun. War das nicht auf einer Drakon, einem oder einer Drakon? Wie ist das korrekt? Ist das?
Keine Ahnung.
Ich glaube, es ist ein Event oder ein Convention. Ich nehme an, es ist eine Convention, es ist eine Drakon. Also da haben wir uns, glaube ich, kennengelernt. Und da hast du uns, glaube ich, zu Aces in Space interviewt. Stimmt das oder ist das jetzt total falsch?
Das war tatsächlich unser zweites Zusammenkommen.
Ach, verdammt!
Denn wir haben uns das erste Mal getroffen auf dem BuCon 2017. Und ich weiß nicht, ihr erinnert euch vielleicht noch, ich war damals noch super ängstlich, vor allen Dingen vor dir, Judith, einfach weil du schon einen gewissen Ruf weg hattest in der Twitter-Bubble, die ich noch gar nicht benutzt habe. Aber selbst in meine kleine... Was habe ich denn da benutzt damals? Facebook-Bubble? Ist das Twitter schon hinübergeschwappt?
Na, ich war auch auf Facebook. Eigentlich fast schlimmer.
Ja, aber...
Weil die Leute da schlimmer.
Alle Leute sind auf Facebook.
War das so schlimm?
Facebook bringt das schlechteste Menschen vor.
Ich bin im Prinzip richtig... Ich bin aufgeblüht, nachdem ich meinen Facebook-Account gekillt habe. Da war ich nicht mehr in diesen Rollenspielergruppen und danach ging es mir besser. So.
Ja, aber man...
Aber grundsätzlich war mein Ruf immer schlimmer als ich selber.
Aber ich glaube, heute ist eh keiner mehr auf Facebook. Darum ist es auch egal.
Du bist doch noch auf Facebook.
Ja, aber nur Messages zu lesen. Aber du wurdest nur ganz wenig von Judith verprügelt. Das musst du auch zugeben.
Na, Judith war immer lieb zu mir. Ich glaube, ich habe noch nie Beef mit Judith gehabt. Wir haben uns immer schon sehr gern gehabt.
Ja.
Eben. Also ich finde, zu Leuten, die nett sind, bin ich auch immer nett.
Ich kenne euch also schon wirklich sehr, sehr lange. Schon eigentlich sogar viel länger, als wir uns persönlich kennen. Einfach, weil ihr halt schon eine feststehende Größe in der Rollenspielwelt wart. Aber es gibt Nerdgrößen und ihre Projekte, die ich sogar noch viel länger kenne oder viel länger verfolge als euch.
Ja, sowas.
Und da fällt mir ganz spontan ein, was für ein Zufall, weil es jetzt das Thema vor dem Thema ist, da fällt mir der Udo Grebe ein. Der ist so verlags- und versandmäßig der größte Player in der europäischen Wargaming-Szene und außerdem hat er einige ziemlich coole Spiele selbst entwickelt.
Sagt uns tatsächlich noch gar nichts, aber spannend.
Weil du hast jetzt uns voll mit der Breitseite erwischt und wir sinken. Wir haben, also es ist so ein bisschen
Nerd-Shaming,
schon ein bisschen peinlich. Ja? Die größte europäische Player und wir, ja.
Ja, erzähl uns mehr.
Und der hat mir, als ich ihn 2016 das erste Mal auf der Spiel in Essen traf, voller Begeisterung den Rollenspiel-Brettspiel-Mix Heroes vs. Warlords vorgestellt, der bald ins Crowdfunding gehen sollte. Und wie gesagt, wir suhlen uns ja jetzt wirklich so ein wenig in Nostalgie, denn in einer der ersten Folgen unseres Podcasts überhaupt, also Anfang 2018, haben wir dann ausführlich analysiert, warum eben dieses Crowdfunding einfach nicht geklappt hat.
Oh.
Aber jetzt wagt Udo und der Spieldesigner Dirk Blech, die wagen noch einmal mit einem verbesserten Spiel einen neuen Versuch, weshalb ich ihn natürlich jetzt super gern zu einem kurzen Interview eingeladen habe.
Oh.
Und jetzt kommt das Interview, dumm. Nee, was sage ich immer? Du, Interview. So, und dann starten wir direkt rein in das Interview mit einem Gast, den die meisten HörerInnen schon kennen. Er war schon ein paar Mal dabei und ja, was soll ich anders sagen? Er ist wohl der Großmeister des europäischen Wargaming-Hobbys, weil er der größte Versender und auch Verleger von Cosims ist. Hallo Udo, wer bist du denn?
Hallo Philipp, ich bin Udo Grebe von UGG, Udo Grebe Game Design. Und wir veröffentlichen Spiele seit 1997 und wie du schon richtig gesagt hast, distribuieren noch Wargames aller Art.
Und jetzt reden wir über ein Spiel, das uns schon sehr lange begleitet. Wir haben ganz am Anfang dieses Podcasts vor 8 Jahren oder so bereits drüber gesprochen. Ich habe im Blog schon vor 10 Jahren drüber geschrieben, Interviews geführt, nicht nur mit dir, auch mit dem Dirk Blech, der das Spiel erfunden hat. Und ja, worum geht's denn eigentlich?
Ja, meinst du bestimmt Heroes versus Warlords?
Ganz genau. Was ist das denn?
Gut, Heroes versus Warlords ist ein Fantasy-Strategy-Game für 2 bis 4 Spieler. Mal ganz einfach ausgedrückt, knüpft das an bekannte Computerspiele, die so um den Jahrtausendwechsel populär waren, an, wie zum Beispiel Heroes of Might and Magic oder es gab auch ein Spiel, das hieß Warlords. In diesem System kann man einfach Völker spielen und diese Völker versuchen sich durch Erkunden einer unbekannten Map, die aufgedeckt wird, Erschließung von Ressourcen und Ausbau ihrer Städte voranzubringen und gleichzeitig mit Erfahrungspunkten, die man dabei sammelt, ihren Helden oder Warlords zu pushen.
Und das Spiel hat ja nun schon eine sehr lange Geschichte. Wie gesagt, ich habe ja schon sehr, sehr, sehr viel darüber berichtet. Auch letztes Jahr beispielsweise habe ich noch eine sehr umfangreiche Preview im Blog geschrieben. Wie immer alle Links in den Shownotes. Wobei aber nicht immer alles erfolgreich war. Das erste Crowdfunding ist zum Beispiel gescheitert. Und deswegen ist die Frage, wie habt ihr es mit neuer Kraft nochmal an den Start gebracht und was macht ihr beispielsweise besser?
Story ist so, dass wir uns im Jahre 2005 tatsächlich an Ubisoft Deutschland gewendet haben, um eine Lizenz zu bekommen. Und das wurde eine Zeit lang von denen auch ernsthaft besprochen. Dann haben sie uns gebeten, von unseren aktuellen Spielen eine Kopie zu schicken, was wir dann getan haben. Und muss eben sagen, damals waren wir grafisch noch nicht auf dem Standard, wo wir jetzt sind. Und nachdem wir das dann getan haben, haben die wohl entschieden, dass unsere grafischen Leistungen, die wir damals hatten, denen nicht genügen, haben dann quasi das Ganze abgebrochen. Daraufhin sind wir selber dazu übergegangen, ein eigenes System zu entwickeln, was relativ wenig mit Heroes of Might and Magic zu tun hat, sondern eigenständig ist und eine eigene Gamewelt, die wir Pangea nennen, hat und in dem es 4 Völker gibt. Die Amazonen gibt es zum Beispiel bei Heroes of Might and Magic gar nicht. Die Ritter, die Barbaren und die Untoten. Und die sind alle asymmetrisch. In den meisten Spielen, es gibt ja auch immer wieder City Builder Games, die du online findest, oder es gibt auch Brettspielversionen, die sind alle so, das ist eine Fraktion, die haben eine Map und die erschließen Ressourcen und die bauen Städte auf. Das ist bei uns relativ anders. Die Barbaren, das sind Warlords, die sind mobil, die haben ein Camp, die haben gar keine feste Stadt, die sind ständig unterwegs. Die müssen auch massive Einbußen der Verteidigungsfähigkeit ihres Camps annehmen, wenn das Camp sich bewegt hat. Und die Untoten funktionieren völlig anders. Die haben gar keine Stadt, die bauen nichts. Die profitieren nur davon, dass die Lebenden sich gegenseitig abschlachten. Dann kreieren die ihre untoten Kreaturen oder eben auch in Schlachten. Wenn die Schlachten gewinnen, dann sind die selber in der Lage, Tote von den Lebenden wieder zu erheben. Und die machen im Grunde auch die ganze Gamewelt kaputt. Die anderen Spieler sind darauf angewiesen, dass sie Ressourcen haben, mit denen sie Leute aufbauen können oder eben Installationen in ihren Städten. Und wenn ein Untoter einmal eine Mine mit Ressourcen betritt und erobert, verwandelt er da permanent in einen Friedhof. Und auf dem Friedhof kann eben nur die Untoten Skelette rekrutieren, niemand sonst. Das ist dann für immer weg.
Nun hatte ich ja schon mehrfach die Gelegenheit, das Spiel Probe zu spielen. Beispielsweise, ich glaube, es war 2016 auf der Spiel, wo du es mir persönlich noch gezeigt hast. Dann habe ich letztes Jahr beispielsweise ja die Preview-Version von dir bekommen. Und was mir aufgefallen ist, neben den spielerischen Verbesserungen, ist, dass es optisch immer sehr viel schöner geworden ist. Denn ganz am Anfang war das noch wirklich so eine typische Cosim, also ganz viele Pappplättchen. Zwischendurch wart ihr auch mal auf dem Trip, dass es Miniaturen sein sollten, so ein richtiges Miniaturenspiel, was vielleicht auch den Kickstarter ein bisschen so teuer gemacht hat, dass er damals nicht funktioniert hat. Und wie ist es denn jetzt? Habt ihr da so einen Mittelweg? Seid ihr wieder bei den Miniaturen, doch wieder Pappplättchen oder vielleicht so Standees? Wie ist es denn dieses Mal?
Wir finden einen Kompromiss. Es wird so sein, dass wir mit Pappspielsteinen, das sind so Hero-Standees, also das sind im Grunde Plastikständer, repräsentiert den Helden oder den Warlord. Die kann man dann sehen, der wandert auf der Map umher und dann haben wir Spielsteine. Es ist so, Miniaturen, wir sind ein kleiner Verlag und es ist halt so, dass Miniaturen im Grunde aufgrund der hohen Kosten für die Formen, für die Gussformen, sich erst ab Auflagen ab 5000 aufwärts rentieren. Und deswegen werden Miniaturen zwar möglich sein, die werden nicht nur am Kickstarter, aber ein Stretch-Goal sein. Also wenn wir sehr hoch kommen in der Kampagne, dann kommen wir auch dazu, dass es Miniaturen gibt.
Nun hast du das Thema Finanzen schon so ein bisschen angesprochen. Und ja, ich muss zugeben, natürlich ist dieses Interview auch ein bisschen Werbung, weil ich dieses Spiel sehr cool finde, es quasi auch ein Herzensprojekt von mir ist. Und deswegen, vielleicht kannst du uns schon mal so ein paar grobe Zahlen und Daten und Fakten nennen, so wann es ungefähr losgeht, wie viel es ungefähr kosten wird, wie lange ungefähr der Kickstarter-Zeitraum sein wird. Das Übliche, was du vermutlich schon ganz vielen InvestorInnen und vor allen Dingen SpielerInnen gesagt hast, die auf dieses Spiel warten.
Ja, ich denke, dass man wahrscheinlich je nach Person mit 50 Euro dabei sein könnte für ein Spiel, dass es dann aber verbesserte Versionen gibt, etwa eine Deluxe-Version mit mehr Material und, weil ich schon angedeutet habe, Miniaturen. Es wird wahrscheinlich dann Miniaturen-Kits geben. Einmal eins für die Helden und einmal eins für die Soldaten, die dort eine Rolle spielen. Die kann man dann ab einem bestimmten Finanzierungsziel, wenn wir dann mal, ich schätze mal, ich muss noch ein bisschen rechnen, 75.000 Euro erreicht haben, da hat man dann diese Miniaturen-Kits als Add-on auch ordern kann. Mit Miniaturen-Kits wird das Spiel natürlich entsprechend viel teurer. Genaue Zahlen habe ich aber noch nicht, da warte ich noch auf Angebote von Druckereien. Und wann wir loslegen, wir wollen nach Möglichkeit noch im November loslegen, aber das hängt ein bisschen auch an den Leuten, an den Followern. Eine grobe Marke ist, dass man eigentlich unter 1000 Follower nicht losgeht. Und wenn wir die 1000 Follower nicht im November schaffen, dann würde ich eher in der Weihnachtszeit nicht mit der Kampagne starten, weil das ungünstig ist. Dann gehen wir wahrscheinlich auf den Februar.
Dann noch eine letzte Frage. Wer ist denn so die Zielgruppe? Also, ihr seid ja ein COSIM-Verlag, also richtet ihr euch eher so an die Ultra-Hardcore-Taktik-StrategiespielerInnen oder ist das mehr so für die Casual-SpielerInnen, die beispielsweise die Videospiele kennen und die, sagen wir mal, Siedler von Catan normalerweise spielen oder irgendwas dazwischen oder vielleicht sogar noch ein bisschen härter oder noch ein bisschen zugänglicher?
Die COSIM-Fraktion wird hier nicht reichen, weil die COSIM-Fraktion in der Regel was Historisches haben will. Ich denke schon, die Zielgruppe sind Eurogamer, die auch Interesse haben an Sachen, die etwas über das normale Eurogame-Niveau hinausgehen, die also zum Beispiel auch Interesse hätten an dem Heroes of Might and Magic Brettspiel, was ja auch in offizieller Ubisoft-Lizenz letztens rausgekommen ist, quasi auf dem Schwierigkeitslevel sind, also Eurogamer, die auch mal was Anspruchsvolleres spielen wollen. Und vielleicht auch Interesse an einer interessanten Fantasiewelt haben.
Dann drücke ich natürlich ganz, ganz fest die Daumen und sage allen HörerInnen, die vielleicht nur wegen dir, Udo, jetzt reingeschaltet haben, bleibt gerne noch ein bisschen dran, denn wir haben einen fließenden Themenübergang, denn direkt nach diesem Interview zu dem Crowdfunding haben wir Crowdfunding-ExpertInnen gefragt, wie man denn ein richtig gutes Crowdfunding macht. Und bis dahin sage ich dir schon mal alles Gute, lieber Udo, und bis bald.
Gut, Philipp, vielen herzlichen Dank für dieses Interview und die Chance, unsere Produkte vorzustellen.
Nun passt dieses Thema vor dem Thema ja ganz wunderbar in diese Folge, denn auch ihr habt schon einige Herzensprojekte per Crowdfunding finanziert, etwa den Essay-Band Roll Inclusive oder zuletzt den zweiten Band eurer Anarchie-Deko-Dilogie von der ich ja in der Spin-off-Folge 67 wirklich geschwärmt habe. Also ich weiß nicht, ob ihr diese Rezension gehört habt.
Ja, sehr schön. Dankeschön.
Toll, dankeschön.
Beim ersten Teil war ich ja, glaube ich, der kritischste Blogger irgendwie, den es gab. Und beim zweiten Teil so, boah, geil.
Ist doch auch schön.
Das freut uns.
Und weil gleich meine erste Medienschau auch ein aktiv laufendes Crowdfunding sein wird, nutzen wir doch einfach mal die Gelegenheit, um eure Expertise unters Volk zu bringen. Wie schafft man es denn, ein erfolgreiches Crowdfunding über die Bühne zu bringen, gerade wenn man in so einer kleinen Nische ist?
Ich habe ja auch einen Podcast, den Genderswap-Podcast zusammen mit Lena. Wir hatten ja jetzt Jasmin Neitzel zu Besuch. Ich weiß nicht, ob du sie auch schon mal als Interview gestern hattest.
Jasmin ist Dauergast bei uns.
Ah ja, sehr gut. Genau, wir haben eine komplette Folge mit ihr auch über Crowdfunding gemacht und sie hatte auch noch einige erhellende Details, weil so, wir sind ja immerhin, wir machen das immer mal wieder, aber wir sind nicht so ganz tief in diesem, dass wir so wirklich beruflich an dem Thema arbeiten. Deswegen, sie hatte einfach noch sehr viel Insiderwissen so. Ich glaube,
wir wissen auch zum Beispiel nicht, wie man netto damit Gewinn macht, sondern nur, wie man möglichst wenig Verlust
macht. Das stimmt, wie man so gerade damit auskommt, so. Was aber einer der Hauptpunkte waren, die wir auch in der Podcast-Folge rausgestellt haben, war, dass Crowdfundings, gerade von sowas wie Rollenspielen und nochmal mehr Romanen, im Prinzip darüber funktioniert, dass die Person, die es halt geschrieben hat, vorher schon ein bisschen so eine kleine Fanbase oder unterstützenden Basis irgendwie braucht, weil die Welt häufig nicht auf das nächste Rollenspiel oder den nächsten Roman wartet, weil es einfach sehr viel gibt. Das heißt, man muss sich ein bisschen erarbeiten, dass Leute sagen, ich möchte genau das von diesen Leuten. Also im Prinzip ist das von diesen Leuten wichtiger als das, also das, was man möchte. Ne?
Es ist ja auch so eine Vertrauensbasis, weil der zum Beispiel Kickstarter schon mal was gebackt hat, der sieht immer so einen Haken, den man setzen muss, der sagt, mir ist klar, dass das hier hoffentlich funktioniert und wenn es nicht funktioniert, habe ich Pech gehabt. Das also genau, und wenn man weiß, man hat schon mal ein gutes Crowdfunding gemacht, und die haben das auch dann ausgeliefert, dann ist es natürlich nicht unwahrscheinlich, dass sie das beim nächsten Mal auch ausliefern. Und dass das dann auch eine gewisse Qualität hat und so weiter und so.
Und ein weiterer guter Tipp, finde ich, ist, möglichst niedriges, hier so ein erstes Ziel zu haben.
Genau.
Also um die Basissumme zusammenzukriegen, da halt möglichst niedrig zu kalkulieren und dann den Rest quasi über Stretch Goals zu machen. Also bei Anarchie Deco 1930, dem zweiten Teil, war das dann letztendlich so, dass wir das Buch, den Druck vom Buch und das Cover finanziert haben im ersten Schritt und dann das Lektorat im zweiten Schritt. Wir waren uns sehr sicher, dass wir das Lektorat auch zusammenkriegen würden oder wenn nicht, dass wir das Buch trotzdem nicht unlektoriert veröffentlichen würden. Ja. Also das war uns irgendwie auch schon klar. Aber damit man so nach, ja, idealerweise einem, zwei Tagen sagen kann, guck mal, wir haben es finanziert, der Rest kommt quasi noch oben drauf und es gibt coole Sachen, die dann entstehen. Dadurch bewegt man auch schon mal Leute, die halt einfach vorsichtiger sind, dazu zu sagen, ach komm, das ist ja jetzt schon finanziert und das klappt auf jeden Fall und da werbe ich jetzt noch ein bisschen was drauf.
Was, glaube ich, auch wichtig ist, ist, dass es, also es heißt, dass es ein Video wichtig ist. Das ist manchmal unangenehm, aber für einige, aber das ist schon das, was so ein bisschen zieht. Und die Leute sind wichtig und dass es irgendwie schön aussieht und catchy ist es auch wichtig. Und ich glaube, eins von beidem reicht nicht. Also wenn du aus dem Nichts kommst und hast ein wunderbares Produkt, dann wird es schwer. Und wenn du aber ganz berühmt bist, oder es ist einfach nur Text, Wüste, dann wird es auch nicht so toll funktionieren, behaupte ich.
Sei denn, du bist Brandon Sanders. Und dann ist es, glaube ich, egal.
Ja, aber der hat auch ein Video gehabt.
Das stimmt, das würde ich auch gar nicht sagen. Ja. Aber der hätte auch, glaube ich, keins haben brauchen.
Dann, lieber Udo, ich hoffe, du hast zugehört. Denn, wie gesagt, ich wünsche mir einfach, dass dieses Spiel rauskommt.
Wir drücken die Daumen,
Udo.
Wir sind schon wirklich richtig gut drin im Menscheln und da machen wir doch gleich nochmal weiter, damit das hier die bestgeklickte Folge des Jahres wird. Und da müssen wir uns schon anstrengen, denn das Interview mit Markus Plötz im Frühjahr hat halt wirklich klickmäßig sehr gut vorgelegt. Aber wir versuchen es halt trotzdem jetzt mal. Und deshalb formuliere ich die Frage jetzt auch mal etwas platt, damit sie möglichst offen ist. Wann habt ihr denn gemerkt, dass ihr in der Nerd-Szene eine gewisse Macht habt?
Noch gar nicht.
Noch nicht.
Wann kommt das?
Okay, dann antworte ich gleich mal meine Perspektive. Und ich gebe zu, Macht war ein bisschen ein übertriebenes Wort, ein bisschen fies die Formulierung. Ich wähle deswegen einfach mal das Wort Einfluss. Jedenfalls, es gab so vor gut 10 Jahren mal so einen Rollenspiel-Brettspiel-Mix. Nicht den, den ich gerade in dem Thema vor dem Thema vorgestellt habe, sondern ein anderes. Und da habe ich eine der allerersten Rezensionen überhaupt veröffentlicht. Und der Verleger konnte damals Bear Tracking sehen. Das war noch ganz lange vor der DSGVO. Keine Ahnung, ob das heute immer noch so einfach geht. Der konnte wirklich sehen, wie viele Leute quasi direkt von meiner Rezension kamen und sich das Spiel dann direkt in den Warenkorb gepackt haben und es gekauft haben. Und ich meine, es ist 10 Jahre her, die Zahlen sind jetzt auch jetzt nicht so spannend. Es waren, glaube ich, am ersten Vormittag haben 700 individuelle Leute die Rezension gelesen und davon haben 7 Leute das gekauft. Also 1 zu 100 war damals meine Macht, die ich hatte.
Hey, nicht schlecht.
Und das war wirklich so dieser erste Punkt, wo ich dachte, Wahnsinn, du hast ja doch einen ganz kleinen Einfluss mit deinen Texten.
Ja, ja, das ist doch schön, das so konkret sehen zu können.
Und so einen Einfluss habe ich jetzt wieder gespürt, denn Obscurati Publishing crowdfundet gerade die deutsche Version von Tiny Frontiers und die haben extra den Crowdfunding-Zeitraum nochmal verschoben, damit diese Folge mit der Besprechung des Spiels noch innerhalb des Crowdfundings erscheint. Da habe ich mich schon geehrt gefühlt.
Aha.
Sehr gut.
Ja, also ist ja schlau. Ja.
Auch viel Erfolg dafür.
Also hoffen wir doch mal, dass sie sich jetzt nicht verrechnet haben und ich das Spiel verreiße.
Mhm. Gefahr besteht natürlich.
Aber keine Sorge, wer meine Besprechung vom quasi regelgleichen Tiny Dungeon kennt, vor vielen, vielen, vielen Jahren in der Episode 27, der weiß schon mal, dass ich dem Spielprinzip prinzipiell wirklich positiv gegenüberstehe.
Es kann auch sein, wenn es so richtig verreißt, so richtig krass, dass es dann auch wieder Verkäufe ist.
Müssen wir mal ausprobieren. Diese Tiny-Spiele, da gibt es ja eine ganze Menge. Neben Fantasy und jetzt Science-Fiction gibt es beispielsweise auch Wilder Westen und Superhelden und sogar Cthulhu. Und die zeichnen sich dadurch aus, dass sie prinzipiell wirklich super simple W6-Würfelproben benutzen, wo man meistens 2, manchmal auch nur 1 und manchmal auch 3 Würfel benutzt und halt gucken muss, ob du irgendwie mal eine 5 oder 6 kriegst, weil dann hast du die Probe geschafft. Ein bisschen taktisch wird's dann aber trotzdem, weil man irgendwelche besonderen Fähigkeiten und Optionalregeln und Vor- und Nachteile nutzen kann, aber das grundlegende System ist halt wirklich so simpel angelegt, dass du es problemlos mit Kindergartenkindern spielen kannst, sobald sie bis 6 zählen können. Also wirklich simpel.
Ah, cool. Mhm. Ja.
Und da soll nun also die deutsche Version der Science-Fiction-Variante gecrowdfundet werden. Und ich sage euch, wie es ist. Ich glaube, das hier wird mein absolutes Lieblingsspiel 2025. Und das liegt jetzt natürlich nicht daran, dass ich schon vorab die PDFs bekommen habe, denn wir alle wissen, wie viele Rezensionsexemplare ich schon verrissen habe. Ich denke, ich bin da ganz wertneutral. Sondern es liegt einfach daran, dass das wirklich ein wahnsinnig tolles Rollenspiel ist. Und auf den ersten Blick denkst du noch, boah, das ist voll erschlagend. Das ist nämlich eine PDF mit 173 Seiten, aber davon sind gerade mal 12 Seiten Grundregeln. Und sind wir ehrlich, da hat sich wirklich jemand sehr ausführlich ausgelassen. Also man hätte das auch auf 3 Seiten runterbrechen können. Und dann gibt's noch so ein paar sehr kreative Beispielraumvölker und natürlich Raumschiffe und Science-Fiction-Krams. Und dann kommen wir zum eigentlichen Herzstück von irgendwie jedem Tiny-Buch. Du hast rund 100 Seiten mit 15 abwechslungsreichen Mikroszenarien, die jeweils problemlos ausreichen, um einen kompletten Spieleabend zu füllen oder manchmal auch mal so eine kleine Minikampagne übers Wochenende. Im Crowdfunding gibt's dann noch so eine ganze Reihe an Zusatzprodukten wie Kartendecks und ein Spielleiterset mit noch mehr Abenteuern und einem Spielleiterschirm. Die machen das Spielleiten sicherlich komfortabler, aber das ist alles nicht unbedingt ein Muss, aber so für Science-Fiction-Fans wie mich, die ja regelarme Rollenspiele mögen oder vielleicht jemand, der wirklich mit seinen Grundschulkindern mal Weltraumabenteuer erleben möchte, weil wir erinnern uns, die allermeisten Kinderrollenspiele sind ja doch so in Richtung Fantasy-Kram ausgelegt.
Mhm.
Für die ist zumindest das Grundregelwerk wirklich eine absolute Empfehlung. Und wenn ihr die Folge jetzt viel zu spät gehört habt, das Crowdfunding ist vorbei, müsst ihr euch keine Sorgen machen, das ist schon finanziert. Also ihr könnt die Bücher auch im regulären Handel kaufen. Und das ist wirklich, glaube ich, so meine Rollenspielempfehlung 2025. Und wir schauen doch einfach mal, vielleicht hat einer von euch beiden auch eine Rollenspielempfehlung. Oder, wir haben es ja gerade gesagt, vielleicht ein Verriss, weil die verkaufen sich auch wunderbar.
Christian, dein Medienthema ist eher etwas rollenspielerisch.
Genau, also mein Medienthema ist Rollenspiel ähnlich, aber nicht direkt ein Rollenspiel. Wir haben zu zweit Thunderfolk gespielt. Und jetzt wundern sich mal alle, warum spricht der Thunderfolk falsch aus? Das heißt wirklich, wenn ihr das googelt, Thunder mit S. Ja?
S-U-N-D-E-R.
Genau. Also man spielt das mit dem Handy, aber auf dem PlayStation-Bildschirm. Also mit dem Bildschirm, PlayStation an dem Bildschirm. Und man steuert das aber mit dem Handy. Das ist ganz lustig, weil das sehr zugänglich ist. Also man braucht keine zusätzlichen Controller. Es ist nicht schwer. Leute, die nicht oft spielen, auch wie zum Beispiel mit Kindern oder Judith, nein, die können das sehr gut bedienen. Man kann, es hat noch einen gewissen anderen Charme, das erkläre ich gleich. Erstmal, worum geht's? Es ist so ein typisches anthropomorphe Tiere werden in ihrer Welt bedroht. Das ist eigentlich gar nicht unser Ding. Also, naja,
also
wir finden
unpopular Opinion, genau. Wir finden kleine Tierchen immer doof.
Ganz schrecklich. Das ist, alles ist jetzt voller kleiner Mäuschen in kleinen Rüstungen und so, alle Rollenspielverlage machen Rollenspiele dazu raus.
Also ich freue mich auch für alle, die das
schön, dass ihr es macht, bitten. Aber haltet bitte.
Bitte haltet Abstand.
Haltet so. Abstand. Genau. Ich weiß auch nicht, was mich genau daran stört, aber oder uns beide, ne? Wir haben ja beide direkt so
Trotzdem.
Aber und da spielt man das, aber es ist trotzdem super.
Meine bogenschießende Ziege war trotzdem.
Genau.
Ja, a winner. Ja.
Ich glaube, die Tiere sind einfach nicht so richtig süß, das hilft. Und ich hatte eine Fledermaus, die so ganz abgewetzte Flügel hatte.
Eine Fledermaus.
Bade, weiß ich gar nicht mehr. Und dann haben wir das gespielt und das ist so ein bisschen wie diese Gloomhaven und so Spiele, ja. Aber im Gegensatz zu Gloomhaven, die andere unpopular opinion, die Gloomhaven-Spiele sind gar nicht so taktisch, wie man denkt, weil irgendwie haut man doch die ganze Zeit aufeinander drauf. Und dabei ist das Level-Design aber so, dass man wirklich die Karte benutzen muss, um die Gegner zu besiegen. Man muss geschickt Leute von irgendwelchen Höhlen stoßen, dass die runterfallen. Man muss Fässer zum Explodieren bringen. Man muss explodierende Fässer schnell in irgendwelche Abgründe werfen, bevor die explodieren. Man muss irgendwelche Loren auf Schienen aktivieren, dass die Gegner umhauen und so geschickt positionieren. Dabei jetzt, das ist die typische Fantasy-Völker und Klassen und so weiter, die man dabei bedient. Und das ist also wirklich gut gemacht. Wenn ihr euch für taktische Kämpfe interessiert, die ihr auch im Rollenspiel benutzen wollt, spielt das und übernehmt das. Ich finde, es ist ähnlich wie Baldur's Gate 3, dass es von die Maps einfach interessant sind und nicht einfach alle Monster bilden einen Klumpen mit den Spielenden und die hauen aufeinander drauf. Und was auch sehr schön ist an diesem Spielprinzip ist, durch dieses Handyspiel ist es so, wenn man dann nicht kämpft, sondern in seiner Stadt ist und sich mit NPCs unterhält, macht man das alle einzeln auf dem Handybildschirm. Man muss nicht warten, bis irgendwer am Bildschirm sich selbst unterhalten, mit irgendwem unterhalten hat, sondern macht es einfach unabhängig voneinander.
Und das findet auch nur als Text statt. Also es gibt eine einzige quasi Stimme und das ist quasi die SL. Also die hat dann bei den gemeinsamen Cutscenes, spricht die alle Rollen, weil sie ist ja schließlich die Spielleitung. Und auf dem Handy liest man aber einfach nur die Dialoge, sodass das halt gut auch parallel stattfinden kann.
Genau. Total charmantes, cooles Spiel, was niemand kennt leider. Also ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es...
brauchen wir einen Teil 2.
Genau, dass es floppt und das wäre sehr schade, weil wir wollen einen Teil 2.
Und das Kampfsystem selber funktioniert ein bisschen wie so ein Deckbuilding-Game. Man sucht sich so
das auch,
aus
genau,
Fähigkeiten
ja.
was aus und dann kann man die in dem Spiel dann immer ablegen und lauter solche Dinge. Ja.
Sehr cool. Also ich freue mich schon, dass wir immer die Links in die Shownotes packen. Einfach weil ich muss selber draufklicken. Das klingt wirklich spannend.
Ja. Und ich bin halt keine Computerspielerin oder Konsolenspielerin, weil ich das einfach sehr lange nicht gemacht habe und jetzt haben die Dinger einfach zu viele Knöpfe, diese Controller für mich. Ich bin auch schon alt Und deswegen bin ich da immer furchtbar schlecht drin. Und wenn es dann ansonsten so Zwei-Personen-Spiele gibt, dann lose ich da immer total ab und kann das quasi nicht mehr. Also es funktioniert einfach mit mir nicht mehr. Ich falle halt überall runter und dann bin ich da nicht tot. Und
ja, außer dass du bei Mario Kart Spiel, besser bist als ich. Aber
ja, das Spiel halt so seinen Reiz. Aber bei dem Spiel, das war wirklich dadurch, dass es so ein taktisches, strategisches Spiel ist, war das einfach auch sehr zugänglich für mich. Ja.
Sehr schön. Als zweites habe ich eine kleine Halbmedienschau mitgebracht, also zwei Titel, die irgendwie ganz notdürftig zusammengehören. Und der Zusammenhang ist diesmal grob gesagt das Thema Horror, wobei man sogar noch ein bisschen tiefer reingehen kann in die Geschichte. Es geht nämlich jeweils um ErmittlerInnen, die mit Blut und Morden konfrontiert werden, wobei es rasch in Gore ausartet. Und wir fangen mal mit einem Hörspiel an, denn da habe ich wieder mal ein wenig eine Frage zum Menscheln, nämlich, ihr habt ja sowohl Hörbücher als auch Hörspiele veröffentlicht. Was gefällt euch denn lieber und was ist denn aus AutorInnensicht leichter zu schreiben?
Ich glaube, der Unterschied ist halt auch, dass man, also wir zumindest, Hörbücher nicht direkt schreiben, sondern wir schreiben ja Romane und die werden dann nachher eingelesen und sind dann ein Hörbuch. Also der Prozess beim Hörbuchschreiben ist im Prinzip einen Roman zu schreiben.
Und finden dann gut, was draus wird, ohne dass wir irgendwas dann damit zu tun haben.
Eine Ausnahme, ich habe ja das Hörbuch zu Anarchilico 1930 selber eingelesen, weil das Teil des Crowdfundings war. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Also ich hätte mir das schlimmer vorgestellt, ein ganzes Buch vorzulesen, aber es war wirklich irgendwie auch ganz cool. Und beim Hörspiel, das war natürlich eine ganz andere Arbeit. Also das lief auch ganz anders ab. Wir haben ja das Hörspiel Die Vorboten geschrieben zu der Amazon Prime-Serie Der Greif. Und das heißt, wir hatten dann, das lief natürlich über Amazon Audible dann. Und ich glaube, das läuft schon eher so, wie man sich jetzt als Laie vorstellt, wie auch so eine Serienproduktion im Hintergrund abläuft, ne? Also dass man halt beim Studio dann Ansprechpersonen hat, die ganz viel Brainstorming mit einem betreiben und Leute bei dieser Serie, die gucken müssen, dass das als Franchise-Produkt quasi nicht zu sehr von ihrem Content abweicht. Und dann hat man ganz viele Online-Meetings und bespricht ganz viele Details davon und muss auch ganz viel noch ändern. Und es gibt einfach ganz viele Instanzen, in denen das in irgendeiner Form sich durchbewegt, dieses Projekt, bis das natürlich ganz am Schluss im Studio ankommt, bei den SprecherInnen, bei den SchauspielerInnen ankommt und dann ja noch ein Sounddesign durchläuft, wo Leute ja dann tatsächlich dann da, ne, Töne entweder selber zu machen, da gibt's auch ganz unterschiedliche Sachen, also Töne aus der Dose verwenden oder halt wirklich noch so in so einem Studio so selber Geräusche machen und sowas. Und das ist natürlich als Prozess super spannend, weil wir das auch bisher ja nur einmal mitmachen konnten und es für uns einfach super cool war, irgendwie auch mit diesen Leuten vom Studio zu kommunizieren, was ist möglich und welchen Sound und was haben wir uns vorgestellt und was können die umsetzen und sowas.
Und was die Schauspieler nachher draus machen, das ist auch cool, wenn man dann sieht, was die...
Da durften wir auch einmal per Videochat dann im Studio quasi dabei sein. Das war natürlich alles irgendwie nochmal so eine Größenordnung größer. Irgendwie.
Ja, und wenn man die nachher dann im Kino sieht... weil das auch das Kinodarstellende waren.
Ja, genau. Ja, wir haben immer einen besonderen
besonderen so, oh, die hat Sandy gesprochen.
Ja, genau. Zu Lena Utzendowski und Luna Wedler und so. Dass, wenn wir die jetzt nochmal, also wir gehen manchmal auch wirklich dann in deutsche Filme, um die nochmal zu sehen, weil wir irgendwie jetzt einen emotionalen Bezug zu diesen Leuten haben. Ja, das ist irgendwie ganz cool. Genau, und es war vom ganzen Prozess her halt eher so, als würden wir eine Serie schreiben, zu der aber halt kein Bild existiert, sondern nur Ton. Und das war natürlich nochmal ein ganz anderer Ausflug in eine ganz andere Welt des Schreibens irgendwie. Natürlich auch viel weniger frei, das muss man dazu natürlich auch sagen. Mhm. Also wir hatten schon relativ viele Freiheiten, aber wir waren auch in vielen Stadien irgendwie immer diesem, kann das so bleiben oder muss das umgeschrieben werden, aus ganz unterschiedlichen Gründen diesen Prozess so unterworfen.
Ja, und man muss auch nicht alles aufschreiben, ne? Man kann auch gewisse Sachen mit einem Ton transportieren, wenn man sich da vorher...
Aber auch das müssen wir uns ja überlegen. So. Ja. Das heißt, alles muss irgendwie in einem Dialog vermittelt werden. Es gibt keinen beschreibenden Text, keine Erzählerstimme. Das könnte man natürlich auch machen in einem Hörspiel, dass es eine Erzählerstimme gibt. Gab es aber bei uns zum Beispiel nicht. Das heißt, wie bildet man das alles ab, dass die Leute sich auch trotzdem orientieren können, auch wenn es nur Sounds gibt und sowas.
Und es nicht total seltsam klingt. Oh, die Frau mit dem großen Hut und dem langen Mantel, die da gerade langläuft. Sie ist etwa Mitte 40. Und also...
Ja, genau.
Ja, so redet ja niemand. Ja.
Sehr schön, das war eine tolle Einleitung, denn ich habe mir ein Horror-Hörspiel aufschwatzen lassen, denn eigentlich ging es in der Anfrage um Fantasy-Hörbücher, aber dann war der Autor Benedikt Matysik so enthusiastisch mit seinem Projekt, dass ich einfach mal zugesagt habe.
Sehr gut.
Und eine Laufzeit von 1 Stunde und 50 Minuten, das kann man ja einfach mal so nebenbei weghören.
Auf jeden Fall.
Und das habe ich getan. Und nicht nur ich, sondern vor mir schon 2 Horrorfans aus meinem Freundeskreis. Und die Rückmeldungen hätten nicht unterschiedlicher sein können. Der eine hat 10 von 10 gegeben und hat sich vor Begeisterung nicht mehr eingekriegt. Und der andere war so gelangweilt, der hat nach 2 Dritteln abgebrochen und hat nur aus Sympathie 2 von 10 gegeben.
Okay. Ja.
Und dann war da ich, bekanntermaßen ja ein Horrorhasser, der nicht ganz so recht wusste, okay, beide sind so mit unterschiedlichen Meinungen. Jetzt bist du halt doch wirklich neugierig. Denn es kommt ja doch sehr selten vor, dass bei Genrefans die Meinungen so krass auseinandergehen.
Mhm.
Und das Hörspiel, was quasi diese beiden Bekannten so gegensätzlich aufgenommen haben, trägt den Namen Isantriel. Der Wahnsinn steckt in jedem von uns und erinnert im allerersten Augenblick so ein wenig an Zombie-Geschichten. Denn ein Polizistentrio soll in einer amerikanischen Kleinstadt ermitteln, weil da so scheinbar ein Virus um sich greift, welches Menschen in blutrünstige Bestien verwandelt. Und dann bricht immer mehr Chaos aus, weil sich dieser Blutdurst, wobei es geht nicht immer um Blut, manchmal auch um anderes, tiefergehendes Verlangen, also dieser Blutdurst, der breitet sich auch auf eine nahegelegene Großstadt aus und dann wird alles noch viel, viel, viel abgedrehter, weil dann noch übernatürliche Elemente ins Spiel kommen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel gespoilert, wobei die Geschichte durch ihre Episodenhaftigkeit aber keine richtige, stringente Handlung hat, bei der man jetzt irgendwie einen wirklich großartigen Plot-Twist spoilern könnte. Wobei, ich muss halt doch nochmal spoilern, um sogleich meinen größten Kritikpunkt loszuwerden. Dieser, ich sag es mal in Anführungszeichen, Blutdurst weitet sich nämlich irgendwann auch auf die Polizisten aus. Und das ist zweifelsohne logisch, passt gut in die Geschichte, aber das sorgt auch dafür, dass du über die ganzen fast 2 Stunden überhaupt keinen Protagonisten oder besser gesagt überhaupt keine Identifikationsfigur hast. Denn erst sind die Polizisten einfach nur peinliche Idioten, die so ein wenig pseudomaskuline Hahnkämpfe austragen. Und dann werden sie auch noch zunehmend blutrünstiger, womit natürlich die letzte Sympathie dahin ist. Aber, und jetzt kommt das große Aber, auch wenn mir die Hauptfigur auf die Nerven ging und die Geschichte etwas verworren war, ich bin trotzdem wirklich gern bis zum Ende dran geblieben. Und das liegt vor allem an der Produktionsqualität, denn auch wenn das hier ein Indie-Projekt ist, machen die SprecherInnen einen richtig guten Job und auch die durchweg handgemachten Soundeffekte und auch die Musik ist handgemacht, das klingt alles wirklich gut. Und es hat schon irgendwie etwas Grundsympathisches, dass hier absolut nichts für die Massentauglichkeit feingeschliffen wurde, sondern dass hier wirklich jemand kompromisslos seine Vision durchgezogen hat, quasi wie so ein Horrorgroschenheft oder so ein 70er-Jahre-Bahnhofskino-Indie-Film.
Ah, okay.
Das ist zugegebenermaßen so überhaupt nichts für mich, aber ich kann dieses Herzblutprojekt trotzdem würdigen, weshalb ich 6,5 oder vielleicht 7 von 10 Punkten vergebe, also umgerechnet 3,5 von 5 Sternen. Also, ja, ich glaube, ich bin fast schon in der Mitte tatsächlich.
Ja, genau.
So, und wer jetzt richtig Bock hat, mal Mord und Totschlag oder besser Gore und Splatter im Rollenspiel auszuprobieren, für den habe ich noch einen ganz besonderen Leckerbissen mitgebracht. Und ihr werdet jetzt lachen, denn eigentlich ist das ein Kinderrollenspiel. Irgendwie zumindest. Aber Achtung, das ist vor allem ein Krimi-Abenteuer, da muss ich jetzt leicht spoilern, also nutzt im Zweifelsfall die Kapitelmarken. Ihr erinnert euch bestimmt an die Bonusfolge 51, da habe ich ja mit der Frau Knurrkater darüber gesprochen, wie man zusammen mit Kindern gute Abenteuer für Kinder schreibt. Und ich sag euch, wie es ist, diese Mutter mitsamt ihrer Kinder ist vermutlich das Kreativste, was Rollenspiel Deutschland gerade zu bieten hat. Man denke nur beispielsweise an ihre mega geilen Pop-Up-Dungeons. Aber um die soll es gar nicht gehen, sondern um Mord im Mörderhaus, ein Krimi-Abenteuer für Dungeon Crawl Classics, welches primär von dem 12-jährigen Jeremias mit ein klein wenig Hilfe von Frau Knurkratter geschrieben wurde.
Ah, witzig.
Und Dungeon Crawl Classics, da klingelt es bestimmt bei den meisten HörerInnen, das ist ja dieses Oldschool-Rollenspiel, bei dem man am Anfang seine Level-0-Charaktere durch tödliche Dungeons jagt, um am Ende zu schauen, ob überhaupt irgendwer überlebt hat, weil wenn er überlebt hat, dann ist er oder sie ein echter, zertifizierter Abenteurer sozusagen. Und ganz genau darum geht es in Mord im Mörderhaus, nur dass der Schauplatz eben kein Dungeon, sondern eine Villa ist, in welcher ein Serienmörder sein Unwissen treibt. Die SpielerInnen verkörpern Level-0-Gnome, die als AssistentInnen für den berühmten Sherlock Gnomes fungieren, der viel zu alt und gebrechlich ist, um noch selbst auf Mörderjagd zu gehen. Und dann erforscht man halt die Villa, welche natürlich auch mit irgendwelchen Fallen und so einem Kram gespickt ist, befragt allerlei sehr seltsame Verdächtige und findet am Ende hoffentlich heraus, wer der Mörder ist. Wobei der aber nicht einfach passiv auf seine Verhaftung wartet, sondern immer wieder die Villa aktiv durchstreift, um noch ein paar mehr Opfer für seinen so ein wenig an Frankenstein erinnernden Plan zu finden. Ich habe das jetzt wirklich ganz knapp heruntergebrochen, einfach weil ich nicht spoilern will, aber ich kann definitiv sagen, das ist eines der besten und kreativsten Trichterabenteuer, die ich so kenne. Dabei zeichnet sich das Abenteuer durch eine ziemlich groteske Mischung aus Körperhorror auf der einen Seite und fast schon kindlicher Albernheit auf der anderen Seite aus. Beispielsweise hat man einerseits den Mörder mit seinem Fable für Körperteile, zugleich hat man aber auch eine Fantasy-Forensik, bei der jeder einzelne Apparat so albern ist, dass man schmunzeln muss. Also beispielsweise, wenn du Spuren vergleichen willst, so DNA-mäßig, dann hast du so ein kleines Figürchen oder so ein kleines Vieh, das isst einfach beide Spuren auf und guckt, ob die gleich schmecken und sagt dir dann, ja, es passt oder es passt nicht, aber die Spuren sind halt weg, weil sie aufgegessen wurden. Das ist also mega witzig.
Ja, witzige Idee, ja, cool.
Ich finde auch den Titel Mord im Mörderhaus großartig.
Ich finde auch Sherlock Gnomes und so catcht mich auch.
Ich bin also wirklich sehr begeistert und ich hoffe inständig, dass mein Kind in 11,5 Jahren mal genauso kreativ sein wird, wie Jeremias ist.
Cool.
Nichtsdestotrotz habe ich auch einen kleinen Kritikpunkt, aber der ist sehr persönlicher Natur. Für meinen eigenen Spielleitungsstil ist mir das Abenteuer nämlich viel zu offen, allein schon, weil es neben dem Mörder noch ganz viele Nichtspielerfiguren gibt, die auch alle eigene Pläne haben. Und ich glaube, als Spielleitung müsste ich da so viel mehr Vorbereitung reinstecken, viel mehr als Jeremias jemals gebraucht hat, um das gesamte Abenteuer zu schreiben, einfach weil es doch wirklich komplex ist. Aber ich glaube, aus Sicht eines Spielers ist das, und ich wiederhole mich da gerne, eines der besten und kreativsten Trichterabenteuer überhaupt für Dungeon Crawl Classics und nicht nur deutschlandweit, nein, generell auf der ganzen Welt. Das ist mega geil. Und man muss sich vorstellen, ein 12-Jähriger hat den Goldstandard geschrieben für Trichterabenteuer.
Genau, ja, global, globaler Goldstandard mit 12.
Ja, super.
Meinen absoluten Respekt.
Cool.
Was gibt's jetzt noch zu erreichen?
Und jetzt kommt noch die Kirsche auf der Sahne auf dem Eisbecher. Denn die PDF-Version ist sogar kostenlos. Das heißt, ihr müsst jetzt alle in die Shownotes gehen und dieses Abenteuer runterladen, weil es einfach mega ist.
Tut es. Jawohl. Geht alle in die Shownotes.
So, Judith, bist du von deiner Medienschau auch so begeistert?
Ich kann vor allen Dingen von meiner Medienschau, wir haben jetzt voll Glück, wir haben uns das ja nicht vorher abgesprochen, aber wir können perfekt immer überleiten. Denn ich bin tatsächlich auch keine große Horror-Connoisseurin kann auch ganz oft Horror einfach nicht, also ich bin ein bisschen zart beseitigt, ich kann Horror oft nicht so richtig viel abgewinnen. Wir haben aber trotzdem den Film Sinners geguckt, der heißt auf Deutsch
Blood and Sinners.
Und den gab es nämlich jetzt, ich glaube, vielleicht wegen Halloween, vielleicht aber auch noch länger. Also der war letztes Jahr im Kino, der hat jetzt ziemlich lange noch ziemlich viel Geld gekostet. Wir haben immer ab und zu mal geguckt, wie viel der so auf Streamingdiensten kostet. Der kostet immer irgendwie so 18, 19 Euro. Das war uns dann immer noch ein bisschen zu viel. Und jetzt war der aber halt runtergesetzt als Kauf, also zu kaufen bei Prime digital für, ich glaube, 9,99 Euro oder so. Und dann haben wir den gekauft und geguckt. Und der ist ja von Ryan Coogler, also dem Black Panther-Regisseur. Er spielt in den 1930ern in den Bundesstaat, weiß ich nicht so genau, Mississippi-Mündungsdelta, so die Ecke. Und Christians erster Satz war, oh nein, er spielt in den 30ern. Ist das so ein Ku Klux Klan-Ding? Und ich war so, ja, also ich glaube schon, dass das da irgendwie vorkommt. Das war der Grund, warum ich es gucken wollte, so. Es kommt aber tatsächlich, es kommt ein bisschen vor, aber überhaupt nicht.
Also nicht, dass es das nicht geben darf, ne?
Nee, aber.
Ich war nur auf sowas, so ein heftiges Thema.
Politisch heftige Themen, genau, wenn man eigentlich einen netten Film mit Vampiren gucken will, genau. Es kommt vor, aber halt nicht so Django Unchained-mäßig, dass es halt so sehr im Zentrum steht, sondern es ist, ist so ein bisschen in die Rahmenhandlung so eingebettet. Es geht aber grundsätzlich um zwei Brüder, die beide von Michael B. Jordan gespielt werden, die eine Zeit lang in Chicago waren und jetzt halt in ihre Heimat zurückkommen und jetzt erstmal quasi alle Leute zusammentrommeln müssen, um einen großen, wie nennen sie es immer, einen Juke zu machen.
Ja, da ist mir auch klar geworden, wenn der Jukebox kommt, haben wir was gelernt.
Also eine große Musikfeierlichkeit in einer Scheune. Sie haben dafür eine Scheune gekauft von einem Ku Klux Klan Mitglied. Und möchten da jetzt halt so für die schwarzen PlantagenarbeiterInnen eine große Gaudi auf die Beine stellen. Und es geht ganz viel um Blues und um schwarze Musikkultur und auch um westafrikanische Musikkulturen und so dieses Geschichtenerzählen über Musik. Und gleichzeitig gibt es aber auch Vampire.
Und die Musik kommt auch, also die haben auch, die Musik ist auch richtig cool.
Ja.
Ja, es ist richtig, es lohnt sich schon wegen des Soundtracks.
Und Ludwig Göransson hat den Soundtrack gemacht, also klar, es gibt Lieder da drin, die sind natürlich von den Leuten, die diese Lieder geschrieben haben, aber so der Soundtrack insgesamt ist von Ludwig Göransson, der wohl am bekanntesten ist für The Mandalorian, der aber auch bei Black Panther den Score gemacht hat. Also die sind, glaube ich, auch schon ein eingespieltes Team. Ryan Coogler und Ludwig Göransson und dann noch Michael B. Jordan dazu, der war ja auch bei Black Panther dabei. Und es gibt also einen Vampir, der so ein bisschen in den abgelegenen Teilen dieses Landstrichs sein Unwesen treibt und zwei Bauern, also einen Bauern und eine Bäuerin ebenfalls zu Vampiren macht. Und lustigerweise sind die drei dann so Irish-Folk-Musik-Vampire,
ja.
Die halt so durch die Gegend ziehen und dann natürlich auf diesen Juke in der Scheune aufmerksam werden und dann da anklopfen und gerne eingelassen werden wollen. Aber es trifft tatsächlich dasselbe auf sie zu, was auf Vampire aller Medien-Couleur so zutrifft. Also sie müssen hereingebeten werden, sind allergisch gegen Sonnenlicht, empfindlich gegen Knoblauch und all sowas. Ja, aber die befinden sich jetzt außerhalb dieser Scheune und dann befinden sich halt Leute innerhalb dieser Scheune und dann entstehen so ganz interessante Closed-Room-Dinge, ne?
Auch immer mit verbunden mit Musik, weil das damit versuchen sie auch reinzukommen.
Ja,
und
genau.
Nicht so, als wenn die da in dem Juke da so ganz abgeneigt wären.
Mhm, dann gehen die ersten halt irgendwie mal raus und dann, geschehen viele Dinge. Genau, das heißt, ich fand, das war ein sehr interessant, also vom ganzen, dieses ganze Panorama mit Musik zu eröffnen und aufzuspannen und so, fand ich unheimlich spannend. Ich fand auch, dass die irische Musik der Vampire nochmal eine Dimension hatte, so unter dem Gesichtspunkt, dass Irland ja auch kolonisiert wurde und die Musik auch unterdrückt wurde und sowas, die ich auch sehr, sehr cool fand, die ich aber auch auf keinen Fall spoilern möchte. Das hat mir super gut gefallen und ich finde auch, grundsätzlich bin ich nicht super empfindlich, was Blut angeht. Und das war so vom Blutlevel halt schon so sehr so ein bisschen, ich meine, spielt ja in den 30ern, es hatte schon so ein bisschen so Pulp-Faktor, also es floss sehr viel Blut. Es war aber nicht viel so, dass man so eklige Wunden sieht oder sowas. Oder dass irgendwie fiese Dinge mit, weiß ich nicht, so Body-Horror-Augen-Dinge oder sowas, das war halt nicht. Und deswegen war das jetzt für mich als nicht Horror-Fan, aber durchaus Vampir-Geschichten interessant findende Person, fand ich, war das ein sehr gutes, was sehr Gutes, was man so um Halloween herum gucken konnte.
Jetzt sage ich auch was Gemeines, was wieder auch dir leider 90% deiner Hörer kosten wird.
Na, sowas, alle weg.
Ich fand den war ein bisschen wie From Dusk Till Dawn, aber schlau.
Jetzt alle so, was?
Was? Nein.
Podcast aus.
Also, From Dusk Till Dawn ist einfach so ein, ist ja auch kein schlechter, gut gemacht als Film. Aber er ist so ein bisschen edgy und auch nicht so deep. Und da war echt noch mal was drin, was so ein Kommentar auf Rassismus, aber auch richtig, also ziemlich auch mit so subtilen Untertönen. Das war richtig gut.
Ja, mochte ich auch sehr gerne. Genau, das ist mein Medientipp.
Die Medienshows passen jetzt wirklich perfekt zusammen.
Ja, gereift ineinander.
Weil ich habe jetzt auch vielleicht ein bisschen was mit Horror, zumindest für einen, ich würde jetzt einfach vermuten, sehr kleinen Teil meiner HörerInnen, vor allem aber viele alte weiße Männer vermutlich, denn ich werde jetzt öfters mal das böse W-Wort sagen. Okay, ich habe also noch eine Medienshow mitgebracht und die ist erstens eine gute Überleitung.
Wichtel, Wolfgang?
Was ist das böse W-Wort?
Kommt gleich.
Jetzt sind wir sehr gespannt.
Und die ist erstens eine gute Überleitung auf das Hauptthema gleich, weil es um einen epischen Fantasy-Roman geht. Und vor allem aber passt sie sehr gut zu euch beiden, weil ihr ja unter anderem mit Schildmaid und Hannibal bewiesen habt, dass ihr sehr gut historische Stoffe erstens mit Fantasy-Elementen anreichern könnt und dass ihr zweitens eben jene historische Stoffe und ich nutze jetzt dieses böse W-Wort ganz provokativ, sehr gut verwoken könnt.
Ach, das
ja,
W-Wort.
Ja,
natürlich.
Ich habe mich ein bisschen umgestellt. Natürlich.
Okay, nee, ich bin tatsächlich nicht drauf gekommen.
Nee, also das Problem ist ja mit dem W-Wort, das Woke ja eigentlich, ich muss ein kurzer Exkurs.
Kurz klugscheißen.
Das Woke ja negativ benutzt wird, aber dabei ist es ja gut gemeint. Ja, es hat nicht die negative Konnotation, die so rechte Kräfte denken, die es hat. Allerdings ist das Problem, dadurch, dass es wie das benutzt wird, ist es halt auch leider ein rechter Kampfbegriff, ne?
Obwohl es ursprünglich aus der schwarzen Bürgerrechte
ist. Ursprünglich, genau. Es ist darum würde ich das, glaube ich, gar nicht, also weiß ich nicht, ob das, keine Ahnung. Ich glaube, ich würde es irgendwie anders nennen. Aber ich weiß nicht, wie. Wenn wir es irgendwie anders nennen, kommen die Rechte wieder und nehmen uns diesen Begriff auch weg, ja. Keine Ahnung.
Und deswegen reclaimen wir das Wort einfach von diesem Kulturkampf.
Na gut, einverstanden.
Denn bekanntermaßen, wir vom Trash Talk sind ja der drittwokeste deutsche Rollenspiel-Podcast. Aber das ist ja nun auch gar nicht schwer, um ehrlich zu sein, weil wir müssen nur ein bisschen rumgendern. Dann haben wir schon den Titel bekommen. Und wir haben ja wirklich einen super glücklichen Zufall, dass du dabei bist. Denn Judith hatte mal den supervokesten aller Rollenspiel-Podcasts. Und nicht nur das, sie und generell ihr beide, ihr seid ja auch noch berühmt, berüchtigt dafür, dass ihr sehr gerne aus historischen Stoffen eben progressive Fantastik macht. Und da frage ich doch einfach mal, warum macht ihr das? Und vor allem aber, wie schwer war es denn, so einen historischen Stoff wie Hannibal mit progressiven Elementen zu bereichern?
Ich finde das ja grundsätzlich gar nicht schwer, weil es ja eine Illusion ist zu glauben, dass Leute wie Frauen... und queere Menschen erst, keine Ahnung, seit 1989 existieren.
Früher gab es keine Frauen, jetzt behaupte sowas nicht.
Und tatsächlich gibt es ja dann die, also es gab ja einfach Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte lang die Tendenz, auf Geschichte zu gucken und dabei halt die Taten großer Männer zu sehen und dann irgendwie zu sagen, ja, die waren vielleicht auch noch verheiratet mit irgendwem. Es bietet aber tatsächlich ein, also man hat ganz viel Raum, um Geschichten zu erzählen, die vorher noch keiner erzählt hat, wenn man sich um die, also wenn man einfach mal auf die Leute schaut, die halt nicht bisher in der Geschichtsschreibung so stark vorkommen. Und das ist ja tatsächlich kein Trend, den wir jetzt irgendwie begründet haben, sondern das gibt es ja jetzt ganz viel auch, dass Leute irgendwie denken, hey, über 50% der Bevölkerung, keine Ahnung, vor 1000 Jahren oder so, gibt es noch gar nicht so viel. Also verstärken wir mal die Forschung in dieser Hinsicht, weil es ja einfach auch ein maßgeblicher Teil der Menschheit ist. Und deswegen können wir uns da im Prinzip in sehr guter Gesellschaft irgendwie wissen. Also gerade als wir Schildmaid geschrieben haben, kam auch super viel Neues raus. Sehr gute Sachbücher und neue Forschung und neue Paper und sowas zum Thema Frauen und auch queere Menschen im Viking Age. Da konnten wir uns also einfach sehr stark bedienen, ohne dass wir halt den Eindruck haben, aber wir schreiben dasselbe, wie alle Leute halt vorher geschrieben haben. Und auch bei Hannibal, es gibt generell viele Bücher von Emma Southern, das ist eine Historikerin und die hat jetzt letztes Jahr auch ein Buch geschrieben, das heißt Die Geschichte des Römischen Reichs in 21 Frauen.
Das ist super gut.
Das ist auch einfach super. So gut. Das hat jetzt gar nicht mit Hannibal konkret was zu tun, aber auch sie hat halt so dieses, wie würden wir Geschichte erzählen, wenn wir das Augenmerk auch mal auf die Frauen legen, die zu dieser Zeit halt wirkmächtig waren. Und dann umreißt sie so ein ganzes Panorama von, ja, vom Römischen Reich, von seinen Anfangszeiten bis in die Spätantike und sowas und fokussiert sich dabei vor allen Dingen auf die Frauen. Und das, finde ich, gibt einfach nochmal so viel an super faszinierenden Dingen, die man vorher nicht wusste, auch wenn man irgendwie dachte, ah, jetzt haben wir aber irgendwie Römisches Reich hoch und runter, dass ich irgendwie denke, dass das lohnt sich einfach noch voll. Also da gibt's einfach noch ganz viel zu entdecken und so neue Blickwinkel einzunehmen und sowas. Und
auch so, dass diese Frauen dann auch Dinge tun, die nicht so typisch mit weiblichen Geschlechterrollen in der Historie konnotiert sind. Das dürfen die natürlich auch. Das haben wir auch tatsächlich eingebaut, dass das eine Frau in einem Patrizierhaushalt, die macht natürlich erstmal diese typischen Dinge, die Frauen da zu der Zeit machen, aber die ist halt auch Spionin. Ja? Also wir wollten auch klar machen, dass es diese Geschlechterrollen auch aufgebrochen werden und dass das Frauen immer auch gemacht haben. Es ist jetzt zwar Fantasy, ja, aber das Fantasy-Element sind die Monster und nicht die Frauen. Wir haben sowieso sonst immer sehr versucht, außer bei den Monstern, immer sehr nah an den historischen Facts zu bleiben, soweit sie bekannt sind.
Ich habe jetzt ein Hörbuch mitgebracht oder ein Roman, je nachdem. Und da gab es tatsächlich sehr viel Diskussion drumherum. Und wenn man sich mal so anguckt, gerade im englischsprachigen Bereich, Amazon, Goodreads, ist im Prinzip egal wo. Es gibt im Prinzip nur 5, höchstens mal 4 Sterne-Rezensionen, wie toll dieses Buch oder Hörbuch ist. Und 1 Sterne-Rezension, weil nämlich das böse W-Wort zugeschlagen hat. Und es geht um The Bright Sword. Und ich habe tatsächlich...
Ach, The Bright Sword, das hat Christian
auch gelesen. Das habe ich auch gelesen, ja.
Ja, wunderbar. Denn ich habe tatsächlich erst jetzt in der Recherche für die Medienshow überhaupt mitbekommen, dass es diese Diskussion gab, weil mein einziger Gedanke überhaupt bei diesem Buch im Vorfeld war, ob ich mir wirklich ein 23 Stunden und 19 Minuten langes Hörbuch anhören will, weil das ist doch nochmal eine ganz andere Hausnummer als die anderen Hörbücher, die ich sonst immer höre. Die sind meistens immer so 10, 12 Stunden lang plus minus. Und die kann man halt einfach mal auf so einer Heimreise in den Osten wegsnacken, aber fast den ganzen Tag Hörbuch hören ist schon heftig. Aber offensichtlich habe ich mich doch dafür entschieden. Und was soll ich sagen? Das war wirklich eine gute Entscheidung.
Genau, ich war auch sehr angetan davon, fand es aber jetzt gerade nicht so, also es ist ja nicht so, als wenn da jetzt schlimm gegendert würde in diesem Buch. Ach doch, jetzt fällt mir auf, was das Schlimme daran ist, an was Schlimme woke. Aber sag du es doch bitte.
Ganz von vorne. The Bright Sword spielt zur Zeit von König Artus und seiner legendären Tafelrunde, die Britannien vor allen inneren und äußeren Bösewichten beschützen muss. Der junge Ritter Callum, der eigentlich nur ein Bastard und Prügelknabe von einer weit entfernten Insel am Rande des Reiches ist, will nun aber unbedingt selbst dort aufgenommen werden. Eine stattliche Rüstung hat er im Zweikampf schnell gewonnen. Also hat er sich schon mal so halbwegs für diesen Ritterjob qualifiziert, aber als er dann in Camelot ankommt, ist er wirklich sprichwörtlich tote Hose. Denn Artus hat eine Schlacht verloren und ist verschwunden, vielleicht ist er sogar tot, wer weiß. Und um die Tafelrunde hat sich bloß noch die absolute B-Ware versammelt, die den glorreichen Zeiten nachtrauert. Aber Callum hat halt wirklich so richtig hart Bock drauf, selbst ein Tafelrundenritter zu werden, weshalb er die Resterampe aus ihrer Lethargie herausholt und mit ihnen durch Britannien reist, um entweder König Artus selbst zu finden oder aber wenigstens irgendeinen neuen König. Und dann reisen sie fröhlich vor sich hin und erleben allerlei Abenteuer, wie man sich das halt für so einen richtig ordentlichen Ritterroman vorstellt. Aber das ist nur die Hälfte der ungefähr 720 Seiten, denn die andere Hälfte sind immer so mehr oder weniger lange Rückblenden auf die Herkunftsgeschichten der verschiedenen Ritter- und Sagengestalten. Und die haben es in sich, zumindest wenn man so diesen Ein-Sterne-Rezensionen glaubt, denn hier werden einige der RitterInnen ins queere Spektrum verortet, beispielsweise gibt es einen Transmann und auch einen homosexuellen Charakter.
Oh nein!
Leute beim Militär, so waren ja noch nie, also das ist ja unglaublich, Ritter, wer hätte das gedacht?
Das mag für absolute Britannien-Freaks, die der Meinung sind, dass die Artus-Saga 100% historische Wahrheit ist, vielleicht wie ein Sakrileg wirken, Aber für mich so als Durchschnitts-Fantasy-Leser oder eben Hörbuchhörer haben sich diese queeren Figuren absolut natürlich angefühlt. Die haben sich wirklich völlig harmonisch in diese Neuinterpretation oder besser gesagt Weiterentwicklung der Artus-Geschichte eingefügt. Nun ist The Brightford trotzdem kein perfekter Roman, denn diese ständige Mischung zwischen Artus-Suche als Main-Quest und den Rückblicken auf die Ursprünge der zahlreichen Tafelrundenmitglieder, das lässt das Erzähltempo doch so ein bisschen ins Stottern geraten. Und außerdem, da weiß ich aber jetzt nicht so recht, ob es an der Übersetzung lag oder doch auch im englischen Original so ist, da schwankt der Sprachstil doch manchmal zwischen, ja, so ein bisschen episch und manchmal aber auch ein bisschen modern und das wirkt nicht ganz rund. Aber auch wenn mich manchmal diese Unrundheiten kurz aus der Geschichte rausgerissen haben, ich war ganz schnell wieder drin, weil das einfach wirklich eine super interessante Interpretation des Themas ist. Und sind wir jetzt ehrlich, das ist vielleicht kein Fünf-Sterne-Buch, aber ich war doch überraschend investiert in diese Geschichte. Bei Goodreads steht das Buch zur Zeit der Aufnahme bei 3,9. Das ist mir dann doch ein bisschen zu wenig. Bei Amazon sind es 4,4. Das nähert sich schon so meiner Meinung an, denn ich gebe hierfür, gerade auch im Hinblick darauf, dass es so ein dicker Klopper ist, der mich trotzdem unterhalten hat, durchweg, wirklich sehr gute 4,3 von 5 Punkten.
Das ist sehr detailreich.
Ja.
Aber ja.
Christian, du hast ja auch gelesen, gib mal Punkte.
Kann ich dazu noch was ergänzen?
Ja, ergänz bitte und gib Punkte.
Ja, ich gebe mal Punkte, okay. Ich würde sogar 4,8 geben. Ich gebe 4,8, weil ich gerade einfach total im Ritter-Innen-Thema bin und es mich total interessiert und auch in dieser in diesem Aventuren-Thema. Ich gebe 0,1 Punkt Abzug, weil ich keine Ritterin war. Ich finde, es muss mehr Ritterinnen geben, auch wenn es alle aufregt. Was ist los? Macht die Judith, schiebt mich hin und her.
Ich fand, du bist dem Mikro näher gekommen. Ich hatte jetzt die Sorge, dass du immer lauter bist.
Na gut, okay. Dann nochmal genau. Also ich gebe 0,1 Punkte Abzug, weil das keine Ritterin ist. Das wäre die Chance gewesen, weil es ja eh die B-Ware ist. Und was heißt B-Ware? Das finde ich jetzt so. Weil das Ritter sind die eh ein bisschen abseits der üblichen Heldengeschichten stehen. Und ich gebe nochmal 0,1 Punkt Abzug für die Übersetzung, weil Quest nicht mit Aventüre übersetzt ist. Und ich finde, man Aventüre ist, wenn man Ritt Artus Romane also schreibt, so viele muss man Seiten das Aventüre übersetzen.
Ziehst du 0,1 ab für ein einziges Wort? Das ist wirklich ein hartes Urteil.
Auf jeden Fall. Es ist, also, das ist so wichtig. Jedes Mal, wenn ich das Wort Suche oder so gesehen habe, da war mein Rage war, ja. Und was mich daran so begeistert hat, ist, es gibt immer ganz viele Artus-Geschichten, die sagen, sie beschreiben jetzt, wie du sagst, die historisch wahre Geschichte, ja. Und dann versetzen sie das ins Frühmittelalter und dann kündigen sie das groß an. Gerade dieser Film, den es da mal gab, 2013, lange mich doch fest, so ungefähr.
Nein,
noch viel länger her. Uralt, genau. Und der sagte mit Kieran Knightley und so. Mhm. Und dann ist der aber hinten und vorne total Blödsinn und historisch inkorrekt. Und ich finde, das geht auch gar nicht anders, weil diese Artus-Geschichte, die lebt davon, dass Leute im Hochmittelalter darüber geschrieben haben. Und dieses Buch, das steht auch hinten im Nachwort, das lebt total davon, dass es quasi ein Buch ist, was diese Geschichten aufgreift. Also die Leute haben Vollplatte an, die Leute reisen durch Länder, die es im Frühmittelalter noch gar nicht gab und so. Das finde ich super. Ich finde auch diesen Ansatz, ich finde auch gerade diese Welt, die so ein bisschen seltsam ist, die es gibt ja diese Aventurenwelt, jetzt kommt's, ja, diese Welt, in der die Artus-Ritter ihre Abenteuer erleben. Und die ist schon, finde ich, irgendwie total queer. Und darum passt es auch total, dass da viele Figuren dazukommen. Und ich möchte noch dazu sagen, von denen, die sagen, ich möchte das historisch korrekt haben und darum gibt es keine Queerness. Also wenn ihr das wirklich vernünftig haben wollt, dann müsst ihr halt mindestens 10 oder 20% queere Leute da einbauen, weil es einfach die Statistik ist. Ja, lebt damit, dass es das gibt. Ja, und darum umso mehr in so einem Roman, der dazu einlädt. Ich fand es sehr gelungen.
Ja, ich musste noch lesen. Der war mir bisher ein bisschen zu dick. Aber ich werde mir dafür Zeit nehmen. Für dicke Bücher brauche ich immer Urlaub.
Ja, es ist schon so, dass wenn man in so einem Bett liest, dann ist es schon ein bisschen gefährlich. Also wenn man dann einschläft, dann tut es schon mal weh, wenn es dann auf dem Gesicht landet, weil es zu spät ist. Nicht, weil es zu langweilig wäre oder so.
Dann ist eigentlich das jetzt die perfekte Überleitung zum Hauptthema. Eine Frage, die ich gar nicht eigentlich auf dem Schirm hatte, aber es passt ja so gut. Ihr schreibt ja jetzt Romantasy und ich jetzt alles frage, was ich fragen wollte. Was das ist, wie ist die Marktsituation, wie problematisch ist das alles? Wie dick wird denn euer Romantasy-Buch? Denn wenn ich beim Einschlafen es lese, erschlage ich mich selbst dabei oder nicht?
Das nee, du bist sicher. Du bist ziemlich sicher.
Du bist sehr sicher. Ich weiß es jetzt gerade nicht auf die Seite genau. Es ist ein dünnes Buch. Also es ist irgendwie so 350 Seiten oder so.
Also es ist nicht so ein dünnes Buch wie keine so 200, ne? Das ist schon...
Für unsere Verhältnisse,
für unsere Verhältnisse ist es ein dünnes Buch. Also für Fantasy-Bücher generell ist es ein dünnes Buch. Ne?
Ja.
Fantasy-Bücher sind ja gerne...
Für Romantasy-Bücher auch ist es ein dünnes Buch. Ja.
Genau. Sehr gut. Und dann starten wir wirklich mal direkt rein ins Thema. Was zum Teufel ist Romantasy? Also gut, die Frage ist ein bisschen gelogen. Tatsächlich, wir haben in diesem Jahr schon mal über Romantasy gesprochen, nämlich am 1. April über unsere Rant-Folge, weil wir alle uns geeinigt hatten. Na, eigentlich nicht. Eigentlich war es bloß tatsächlich einer von unseren Gästen, aber der hat gesagt, Romantasy ist doof. Ich war mitgerissen und jetzt habt ihr die schwierige Aufgabe, mich quasi wieder auf die andere Seite zurückzuholen.
Nicht einfach.
Aber ich finde...
Ich finde, das ist auch eine legitime Meinung.
Ja, also wenn man das nicht will, macht man das nicht. Und außerdem ist das, was ist das zu 90%? Das ist eine Marketing-Sache, ob was Romantasy ist oder nicht.
Aber vielleicht
das
sollten wir mal ganz kurz definieren. Also ich habe mir nämlich vor kurzem eine Definition überlegt, die ich zumindest passend finde. Ich finde nämlich, dass das Fantasy-Genre ja sowieso eigentlich immer schon in ganz, ganz vielen Romanen schon auch einen Romantik-Schwerpunkt hatte. Das ist, glaube ich, weil es aus Märchen kommt und in dieser Tradition der Ritterromane, wenn wir jetzt einmal da sind. Und da ist es ja einfach auch ein wichtiges Ding irgendwie. Ne? Also das hat, finde ich, das Genre schon stark geprägt. Und ich würde auch sagen, stärker als es jetzt zum Beispiel so das Krimi-Genre. Also natürlich gibt es auch Liebesgeschichten im Krimi, würde ich gar nicht negieren, aber ich finde vom Impact der Geschichte oder von der Wichtigkeit, dem Stellenwert, den das in der Geschichte einnimmt, ist Romantik in der Fantastik eigentlich relativ vor. Also
selbst bei diesen Artus-Romanen aus dem Mittelalter ist es ja schon total stark drin.
Warum? Ja, das ist immer wichtig, welche Dame man
genau, in der DNA dieses Genres ist das schon drin.
Und ich würde sagen, wenn es aber die Haupthandlung ist, also in den meisten Fantasy-Romanen, die keine Romantasy sind, würde ich sagen, findet die Liebesgeschichte halt so während der Haupthandlung statt. Und bei Romantasy würde ich sagen, ist die Liebesgeschichte die Haupthandlung und es gibt noch eine oder mehrere Fantasy-spezifischere Handlungen. Also man muss vielleicht sogar noch den Dark Lord besiegen oder irgendwie ne, so alles mögliche tödliche Arena-Spiele gewinnen oder irgendwie sowas. Aber parallel zu dieser Liebesgeschichte, die dann doch in ihrer Struktur das Hauptgerüst der Story ist, so. Das wäre meine Definition. Und dann wiederum ist es, wie Christian sagt, auch eine Marketing-Sache, weil Verlage im Moment natürlich einfach ganz verstärkt auch auf Romantasy setzen müssen, würde ich sagen, weil einfach die Romantasy-LeserInnen quasi gerade den Buchmarkt retten. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, wo der Buchmarkt gerade wäre, wenn Leute kein Romantasy lesen würden. Das ist auch eine harte Wahrheit, die wir, glaube ich, sagen müssen. Also die Verlage, gerade die Literatur, also ne, so Fiction-Verlage, überleben gerade vor allen Dingen wegen der Romantasy, weil da halt das Geld ist. Und deswegen ist es natürlich auch klar, dass wenn ein Fantasy-Roman jetzt gerade denen auf den Tisch flattert und da ist eine einigermaßen taugliche Liebesgeschichte irgendwie im Zentrum und das ist irgendwie noch von einer Frau geschrieben, dann klatschen die da das Romantasy-Label drauf, egal ob das jetzt wirklich in Anführungszeichen Romantasy ist oder nicht. Also das kommt natürlich noch dazu. Das macht, glaube ich, auch diese Marktdominanz auch aus, da sind dann vielleicht, ich sag mal einfach eine geratene Zahl, 60-70% der Bücher tatsächlich Romantasy und die anderen 30% werden als Romantasy vermarktet. So.
Ich habe auch schon just einen Roman gesehen, der diese typische Art von, den ich für Romantasy gehalten habe, der hat dieses verschnörkte Cover, Farbschnitt an der Seite, ja, der dann auch sieht wie Romantasy. Und da gab es einen One-Night-Stand drin. Und die mochten sich noch nicht mal richtig.
Die mochten sich
also,
noch nicht
mal. Genau. Das ist, Also manchmal ist es einfach so, dass man, aber es hatte eine, welches ist, glaube ich, auch immer eine weibliche Hauptfigur. Das ist auch noch oft. Mhm. Es hatte eine weibliche Hauptfigur und ich glaube, es war dann die Möglichkeit, da nochmal im Marketing da nochmal einen auf das gerade erfolgreichere Genre zu setzen.
Mhm, auf jeden Fall.
Ja. Genau, was mir auch aufgefallen ist, was der Unterschied ist. Ich habe jetzt so ein paar Sachen gelesen und gehört. Oft wird sehr viel auf die Innensicht geguckt. Aber das ist sehr, sehr übertrieben manchmal. Und da denke ich schon mal so, kann das Lektorat hier nicht mal die Hälfte einfach. Also ich habe das, es wiederholt sich dann einfach. Das ist das, was für mich die Kritik in diesem Genre ist, dass man vielleicht schon mal ein bisschen kürzer machen könnte, ohne die Handlung zu kürzen.
Das Gefühl habe ich tatsächlich auch. Ich habe neulich ein Romantasy-Buch übersetzt. Vesseles heißt das, das kommt beim Aufbauverlag oder so ein Imprint vom Aufbauverlag raus. Und da habe ich auch nachher gedacht, boah, das ist jetzt einfach irgendwie ein 650-Seiten-Wälzer oder sowas und das könnte halt die Hälfte kürzer sein, wenn sich Leute nicht immer bedeutungsvolle Blicke zuwerfen würden. Und dann geht der bedeutungsvolle Blick hierhin und dahin und dorthin. Und genau, es wird die ganze Zeit gesagt, wie unglaublich wütend sie war und das ist jetzt noch, sie war jetzt noch wütender als vorher und noch ein bisschen wütender. Wo ich dann beim Übersetzen schon so dachte, ich hab's verstanden, du bist sehr wütend. Mach doch mal was kaputt, damit ich sehe, wie wütend du bist, statt immer nur zu sagen, wie wütend du bist. Ja, also da habe ich auch den Eindruck, da könnten Bücher kürzer sein. Ja,
das ist vielleicht die Entsprechung zu elegischen Kampfszenen oder Landschaftsbeschreibungen.
Ja.
Das ist vielleicht, das sind dann die Schwachstellen, die so klassische.
Oder bei George Martin, so dieses, die Essens- und Raum- und Beschreibungen und so, klar. Ja.
Und wir erinnern uns alle daran, wie langweilig Mordor war. Also ich zumindest.
Nun habt ihr euch, als ihr euch dafür entschieden habt, bestimmt so ein bisschen beschäftigt, generell mit dem Thema, auch metamäßig. Und deswegen gehen wir doch auch mal metamäßig rein. Warum ist das denn jetzt so populär? Und vielleicht als zweite Frage, ich weiß nicht, ob ihr die getrennt beantworten wollt oder ob das auch zusammengehört. Wer ist denn so die Hauptzielgruppe? Gibt es so bestimmte Gruppen? Also ich möchte ehrlich sein, in meiner vorurteilsgeprägten Welt sind Flinter-Personen die das kaufen und den Buchmarkt retten. Aber ihr wisst es bestimmt besser, denn ihr habt euch damit beschäftigt.
Willst du, soll ich?
Ich
gut, antworten
also, ich kann
beide
das
schon Luft geholt.
Genau, wir haben, glaube ich, ganz unterschiedliche. Also ich glaube, es stimmt schon. Ja, also ich bin gerade unsicher, ob es wirklich Flinterpersonen sind oder ob das Marketing auf Cis-Frauen abzielt.
Absolut.
Ja, ne, genau.
Ja, ich würde schon sagen, ja. Cis-Hetero-Frauen zielt dieses Marketing
genau.
ab.
Genau.
Also, da ist gar kein Sternchen dahinter.
Genau. Und aber das rettet schon den Buchmarkt, das stimmt. Und ich glaube, das war eine Sache von Angebot und Nachfrage und es wurde immer weniger gelesen. Und da, es ist vielleicht so ein bisschen so ähnlich, wie das bei D&D passiert ist. Plötzlich war es in Social Media, plötzlich war es auf TikTok und auf YouTube. Und Leute, und es wurden andere Leute dafür begeistert. Das ist bei D&D so passiert, mit Critical Role und generell YouTube und so. Und das ist jetzt hier passiert auf der Seite von, dass Leserinnen gesagt haben, hier diese Romantik-Plots, die sind toll und ich möchte aber auch eine epische Fantasy-Geschichte dabei haben. Ich kann aber beides haben. Und das kommt, glaube ich, ursprünglich aus der Fanfiction so ein bisschen. Und dann haben die gesagt, okay, damit können wir Geld machen. Und jetzt gerade ist das so ein bisschen umgeschlagen und die Verlage kaufen es auch nur noch ein, wo ich kann ihnen da gar keinen Vorwurf machen, weil das ist das, wo sie ihr Geld verdienen, ja. Und ist es aber auch so, dass was anderes auch eine schwere Chance hat.
Das stimmt schon. Ja. Ich finde auch, die Vielfalt hat ein bisschen gelitten darunter,
genau.
Das stimmt schon.
Ja.
Ich finde, was auch noch dazu kommt, genau, du hast gerade gesagt, das ist ein toller Romantikplot und ein Fantasyplot. Ja. Ich finde auch, dass so eine kollektive ein End-Shaming von Sexszenen stattgefunden hat. Ne? Ja. Also, dass die Leute auch, also junge Frauen, ich würde auch sagen, die Zielgruppe ist nicht nur Frauen, sondern tatsächlich irgendwie Frauen unter 30. Also, ich würde sagen, vielleicht so 16- bis 30-Jährige so ungefähr sind die Zielgruppe. Drumherum wird das natürlich bestimmt auch gelesen.
Das sind auch die das auf YouTube sehen.
Und ja, genau. Ja. Und auch die auf den Buchmessen dann ganz viel sind und so. Genau. Was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, genau. Und die haben irgendwann halt beschlossen, dass sie sich für dieses Bedürfnis, heiße Sexszenen lesen zu wollen, einfach nicht mehr schämen wollen, sondern dass
cool.
Jetzt auch nicht mehr damit verbunden ist, dass man halt so diese Cover hat, die da früher drauf waren, ne, so diese Nackenbeißer-Cover, ich und der Highlander, so. Sondern jetzt sehen die Bücher halt auch schön aus und vor allen Dingen auch sehr wertig mit diesen Farbschnitten und sowas und ich weiß nicht, was da, ne? Da sind auch oft so Overlay-Pages und Artwork und ich weiß nicht, was alles. Genau, und deswegen fühlen die sich jetzt, glaube ich, also fühlen sich Leute auch jetzt wohler damit zu sagen, ich habe dieses Buch außerdem gelesen, weil es halt rattenscharfe Sexszenen hat.
Ja. Und was auch noch dazu kommt, ist, gucken wir uns mal die Männers an, ne? Die lesen auch immer weniger, auch wegen Social Media und generell dem Angebot im Internet. Und es wird derzeit viel gejammert, dass die Verlage bringen ja nichts mehr für Männer und so, ne? Aber man muss auch sehen, und dann sagen sie, aber Heinlein hat so tolle Sachen geschrieben und sowas gibt's nicht mehr, oder George Martin oder sowas. Aber diese Leute kaufen auch nur noch die 1000. Ausgabe von toten Autoren oder von Leuten, die nichts mehr schreiben. Und sie kaufen immer wieder die Sachen vor 50 Jahren und kaufen auch nichts Neues. Während dieses Genre wirklich da neue AutorInnen auch eine Chance haben und man auch neue Sachen liest. Und das ist dann auch kein Wunder, dass es so gekommen ist. Also muss man sich auch so ein bisschen an die eigene Nase fassen, wenn man sagt, oh, es gibt so einen Romantasy-Hype, das ist aber gemein. Ja, ihr habt es auch nicht gekauft, Leute, die anderen Sachen. Ja, sorry.
Ja. Selber finde ich natürlich auch bedauerlich, dass viele von diesen Büchern auch nach einem bestimmten Schema ablaufen, ne? Dass da auch viel so dieses, wir kaufen das ein, wenn deine Social-Media-Fanbase schon groß genug ist, also du vielleicht halt schon eine Book-TikTok-Booktalkerin bist und halt irgendwie 100.000 FollowerInnen hast, dann kaufen wir das Buch von dir ein und es ist halt weniger wichtig, ob die Person auch schreiben kann oder nicht. Also es ist tatsächlich leider auch einfach so. Ich finde zum Beispiel auch bedauerlich, dass die Geschichten halt, also gerade die super erfolgreichen Geschichten, halt schon auch immer sehr ähnliche so hetero will they, won't they Plots sind, dass auch dieses ganze, wie und wann steigen sie denn jetzt miteinander in die Kiste und wie genau läuft das ab und so, auch schon so formelhaft ist, dass ich auch irgendwie denke, irgendwann müssen die Leute auch die 187. Version davon gelesen haben und sich denken, so, und jetzt will ich eigentlich auch mal was anderes
wissen. Aber es gibt ja auch da Plots, die das nicht so machen, die dann auch da Überraschung. Es gibt ja auch Plots, wo sie sich nicht kriegen, ne? Tatsächlich.
Ja, wenig, aber ich würde sagen, dass die Mains, also das, was so am erfolgreichsten ist, ist auch alles schon so relativ ähnlich im Ablauf, ja. So. Da könnte meiner Meinung nach natürlich ein bisschen mehr so Vielfalt rein, auch in der ganzen Besetzung der Rollen und sowas. Ich finde auch, dass es, abgesehen davon, dass es ein Publikum ist, das wir jetzt gerade geschlechtermäßig und demografisch umrissen haben, ist es schon auch ein Publikum, das man ja von der sozialen Klasse und von der Herkunft her umreißen kann. Es handelt sich, glaube ich, ganz oft um so gutbürgerliche, weiße, junge Frauen. Also das haben wir auch auf der Buchmesse gesehen, dass das halt auch so ein Genre ist, was so ganz stark davon dominiert ist. Und auch das zeichnet sich natürlich wiederum in den Stories auch irgendwie ab. Also ich hatte schon jetzt schon auch ein paar Mal so, dass ich so dachte, also einerseits halt Queerness so als schwuler bester Freund oder lesbische beste Freundin oder sowas, das ist dann okay, aber so die Haupt-Love-Story halt natürlich, ne, wie hetero und halt auch so ganz viel so dieses, im Prinzip ist so impliziert, die Leute sind alle weiß und ab und zu wird so erwähnt, sie sind tan, also dieses englische Wort für sonnengebräunt. Ja. Wo ich dann auch irgendwie so dachte, so, wir sind wieder bei sonnengebräunt. Ja. Also irgendwie so, also dass man irgendwie so merkt, da gehen schon auch Dinge, bei denen ich jetzt so den Eindruck hatte, das hat sich in den letzten Jahren irgendwie verbessert und da haben Leute irgendwie ein neues Vokabular und sowas gelernt, dass ich da irgendwie dachte, okay, jetzt sind wir wieder irgendwie in den 90ern und es gibt weiße Leute und so leicht sonnengebräunte Leute, wo ich so dachte, na, weiß
ich. Wir sind mit unserem Bundeskanzler auch schon wieder in den 90ern.
Ja,
oder
ja.
Schlimmer.
Ja, okay. Genau, du hast eben auch gefragt, woher diese Strömung kommt. Und das ist auch wiederum eine gute Überleitung, denn ich habe auch ein bisschen den Verdacht, dass das Romantasy-Genre generell die Vorherrschaft des Romance-Genres schon auch ein Zeichen dafür ist, dass uns unsere Welt so außer Kontrolle gerät. Also einerseits natürlich die Welt des persönlichen, zwischenmenschlichen Miteinanders. Also dass Leute, ich will nicht sagen Schwierigkeiten haben, aber das ist so Dating und einander finden in der Tinder-Zeit vielleicht einfach anders abläuft, als Leute sich das früher als Teenies dann irgendwie vorgestellt haben, ne? Dass sie alles sich vielleicht ein bisschen romantischer vorgestellt haben, als es jetzt dann oft im Erwachsenenleben dann mittlerweile halt so abläuft, dass es vielleicht auch so ein bisschen so eine Gegenbewegung dagegen ist, dass es halt so dieses, nein, irgendwo ist mein Soulmate, dem ich irgendwie, ne, wo ein ganz besonderes Band existiert und wo es dann irgendwie gar keine Frage ist, dass wir für den Rest unseres Lebens zusammenkommen werden und sowas. Also so eine Sehnsucht danach, also ob man jetzt wirklich an Soulmates glaubt oder nicht, aber dass man diese Vorstellung romantisch findet während man halt selber einfach irgendwie sich so durch Tinder swiped. Und natürlich auch irgendwie in einer Zeit, in der die Probleme auch so groß sind und so unbewältigbar. Und ich denke da schon, dass da Kriege und die Klimakrise und sowas alles auch eine Rolle spielt. Da wieder das kleinste und auch lösbarste Problem, so dieses, lernen Sie sich denn jetzt kennen, das ist die große Liebe fürs Leben und gehen Sie auf Seite 350 miteinander in die Kiste, dass das vielleicht auch einfach was ist, was einen einfach auf so einem sehr kleinen und rückzugsartigen Eskapismus-Level irgendwie glücklich machen kann in dem Moment. Dass das auch was ist, was sich dadurch, dass die Nachfrage dadurch auch entsteht, so ein bisschen. Weil so Welten retten, Plots vielleicht auch immer, dass da auch mitschwingt, dass wir unsere eigene Welt vielleicht auch gar nicht retten können. So.
Wie extrem können denn die einzelnen Elemente von Romantasy sein, damit sie quasi immer noch gemocht werden von den, ich sag mal, Leserinnen. Ich tue es jetzt mal nicht gendern. Also beispielsweise, da fliegt ein Drache rum, geil, ist ein bisschen Fantasy. Aber Mord und Totschlag wie bei George R. R. Martin ist vielleicht ein bisschen zu viel. Oder gibt's da gar kein Limit? Und manche sagen, ich möchte quasi Game of Thrones nur mit ein bisschen mehr Küsschen.
Also überhaupt nicht, ne?
Ja.
Mord und Totschlag ist gar kein Problem. Das gerät so richtig los da, ja? Also das ist, glaube ich, ganz viele denken, das haben sie auch schon bei Hopewank gedacht, viele denken, die das noch nicht kennen, hey, das ist ganz alles heile Welt und so. Das ist gar nicht. Ja? Also da gibt's auch Intrigen, da gibt's einfach alles, was es in anderen Genres auch gibt. Es wird halt nur dann vielleicht ein bisschen nachher, nach der Schlacht, ein bisschen mehr gevögelt. Ja. Weil dir das Adrenalin ganz oben ist. Wenn du sagst extrem, finde ich es eher an. Also ich möchte noch mal kurz, das passt dazu, wenn du sagst, wie extrem darf was sein und was mit einem Gewaltlevel und auch was Judith gerade sagte. Man hat das immer wieder die, ähnliche Plotstrukturen gesehen. Wo ich gerade sehe, wo es hingeht, ist genau in diese extreme Gewaltgeschichte. Und unser Buch beinhaltet ja zum Beispiel auch Kink, ja? Und wir haben geguckt, dass das immer sehr consentful ist und
das ganze Konzept von Consent kommt ja aus dem Kink.
Genau.
Also BDSM, Bondage-Kontexten, da die sind vor allen Dingen, also alles, was da so an Vokabular drumherum entstanden ist, kommt auch aus der queeren Szene, so der 50er, 60er, wo es immer ganz wichtig war zu beweisen, dass das alles einvernehmlich stattfand, weil das ja zu dem Zeitpunkt auch noch illegal war und ja, es gab natürlich so ab und zu mal so eine gewisse Straffreiheit und sowas, aber halt nur, wenn man wirklich nachweisen konnte, ne, es kommt niemand zu Schaden, es findet nichts mit Minderjährigen statt, lauter solche Sachen. Und diese ganzen Sachen mit Safe Words und sowas, das ist halt alles in diesen Kontexten entstanden. Und deswegen finde ich, gerade wenn man jetzt eine kinky Geschichte schreiben will, dass da, finde ich, Consent so total stark dazugehört. Und für mich persönlich finde ich das auch irgendwie eine coole Erweiterung.
Und
so.
Jetzt müssen wir über Elkemeister.
Jetzt müssen wir statt über unser Buch über Elkemeister reden.
Genau, weil wir reden hier über Gewalt und so weiter. Also es gibt dieses Buch Elkemeister, das ist jetzt, ich habe das Gefühl, dass es dahin geht. Wir wollen, dass sie extremere Geschichten haben und was Elkemeister, also alchemisiert. Ich habe nämlich letztens erzählt und Leute haben irgendwas mit der Elke verstanden.
Elkemeister.
Elkemeister als Name, also alchemisiert, wenn ihr das nachgucken wollt, ist ein Roman, wo was aus einer Fanfiction entstanden ist, wo Draco Malfoy, Elfoy aus diesem lustigen Zaubererverse,
für Kinder.
Hermine ganz krasse Gewalt antut. Und da haben sie dann die Seriennummern abgefeilt und das ist der Roman, der dann entsteht.
Also sie haben alle Harry Potter related Sachen ausgenommen.
Genau. Und das ist jetzt das richtig super krasse Erfolgreiche gerade. Auf der Buchmesse stand ein riesiger Container dazu in Frankfurt, draußen auf der Agora, und da haben sich Mengen von jungen Frauen angestellt, um sich kurz in diesen dunklen Container sperren zu lassen.
Wie romantisch.
Wie romantisch. Und jetzt könnte man natürlich sagen, es ist ja okay, es ist ja nur eine Fantasie. Und da ist überhaupt nicht consentful und es ist richtig hart, ja? Und
wir haben es nicht gelesen. Wir haben uns eine sehr ausführliche Videorezension reingezogen.
Super.
Können wir auch den Link vielleicht in die Shownotes packen?
Sehr gerne.
Wir haben nur diese Videorezension bekommen.
Es ist immer super qualifizierend, wenn man sagt, ich habe es nicht gelesen, aber ich lässt da jetzt drüber. Aber ich glaube, hier müssen wir kurz was zu sagen, weil es kommt so die Frage auf, ist das nicht okay, wenn das nur eine Fantasie ist? In der klassischen Fantasy haben wir auch Mord und Totschlag, ja?
Und auch Vergewaltigung,
genau.
Viel, ne? Also gerade, ich finde gerade sexualisierte Gewalt ist in so klassischer Fantasy auch super viel drin.
Ja. Und es gibt aber, finde ich, einen Riesenunterschied. Selbst graue Charaktere in Fantasy überschreiten gewisse Grenzen nicht. Zum Beispiel ist es ganz schwer, noch einen Roman erfolgreich zu, das, also es gibt so einen Nischenromaner, da ist das, aber für das große Publikum erfolgreich zu machen. Wenn zum Beispiel ein Charakter, der Protagonist Kinder tötet. Einfach so aus Spaß. Ja? Das akzeptieren wir oft nicht. Und, oder eigentlich nie. Und Fun Fact, genau das macht der Protagonist in diesem Alchemist. Also da werden halt diese Grenzen überschritten, die ich finde, die nicht überschritten werden. Also und ich finde, das ist irgendwie so ein bisschen bedenkliche Entwicklung. Und ich finde es auch, dass es auch diesen Büchern, die kinky sind, überhaupt keinen Gefallen tut.
Es hat halt auch stark so dieses, wie weit kann ich das treiben, jemanden super ultra brutal und emotional verroht darzustellen und ihn dann trotzdem mit irgendeinem Twist nachher doch noch liebenswert zu machen. Und das ist irgendwie so ein Wettbewerb, wo ich sage, da gehe ich jetzt nicht mit.
Ja, nein, danke. Also das finde ich total schade, dass das ist jetzt das, was super erfolgreich ist. Das ist, denkt man oft, aber dabei finde ich es besonders, besonders hart. Ja.
Ja, ich habe in meinem Bekanntenkreis Leute, die so Dark Romans lesen, das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, wo ich mir denke, Straftaten als Roman, aber am Ende mögen sie sich dann doch. Das ist.
Am Ende kriegen sie doch Kinder.
Genau, oder du, Judith, hast ja letztens bei Instagram so ein Slide geteilt und kommentiert zu, was sagen wir mal, es war Polizeiromance. Und ich fand das ziemlich witzig tatsächlich, aber auch bedenklich, was es so alles gibt. Also sexy SWAT-Uniform, yeah.
Ja, es war irgendwas mit sexy SWAT-Uniform. Ja, da habe ich auch so gedacht, ah, wie geht's gerade wo in den USA das mit diesen Eis, ne, wo Leute so einfach verhaftet und ausgewiesen. Ah, ich weiß nicht, ob ich SWAT-Uniform sexy finden kann, aber naja.
Gehen wir mal in Richtung Rollenspiel, aber bleiben erst noch ein bisschen Meta vielleicht. Und zwar, wenn man Romantik schreibt, gibt's da so, sagen wir, gewisse Unterschiede für euch als AutorInnen, wenn man das bei Fantasy schreibt oder bei Science Fiction oder bei Horror, also das quasi das andere Halbgenre zur Romantik so ein bisschen die Romantik beeinflusst?
Boah, das ist voll die gute Frage.
Hast du uns jetzt auf den falschen Fuß, nicht ja, falscher Fuß, wir haben mit runtergelassenen Hosen erwischt.
Oder die Antwort ist einfach nein.
Kein
Unterschied. Würde ich, also nee, tatsächlich für mich nicht, ja.
Soll ich mal sagen, was ich mir so gedacht habe eventuell?
Gerne.
Also mein erster Gedanke war, ich komme ja vor allen Dingen auf der Science-Fiction-Richtung, dass eventuell, gerade wenn du so in der Zukunft bist, es gibt vielleicht andere Beziehungskonzepte, vielleicht gerade du hast irgendwelche Aliens, die auch nochmal andere Beziehungskonzepte haben und vielleicht auch noch andere Geschlechterkonzepte als wir hier auf der Erde, dass das vielleicht sogar ein bisschen mehr Freiheit gibt und du kannst aber vielleicht trotzdem immer noch so ein bisschen drehen. Das Alien hat zwar das und das Geschlecht und steht auf 50er-Beziehungen, aber es hat immerhin eine Brust. Also man könnte es vielleicht doch noch nehmen für Romantik mit einem menschlichen Mann oder so. Dass man einfach kreativer sein kann.
Das könnte man in der Fantasy auch.
Es hat eine Brust, ist die notwendige Bedingung für Romantik. Nein, ich finde auch, dass es in der, das kannst du auch alles in der Fantasy machen, weil dann hast du halt Viecher statt Aliens.
Ja.
Also so Völker, so. Drachenlinge. Ich weiß aber nicht, wie viele Brüste die haben. Die haben ja oft Brüste, ne?
Eier.
Obwohl die Eier legen, haben die ja auch immer, also zumindest im Artwork. Aber das ist ja bei der Science Fiction auch, da haben die Aliens ja auch immer.
Ja, aber tatsächlich, ich glaube, und Horror ist ja nun auch viel, finde ich, dass so was, wenn das Love Interest ein Monster ist und sowas. Also das finde ich, das geht aber in alle Richtungen. Ne? Ja. Das wäre dann in der Science Fiction ist es, was ist, wenn das Love Interest ein Alien ist. In der Fantasy ist es, was ist, wenn das Love Interest eine irgendwie übernatürliche Spezies irgendwie ist. Und im Horror dann halt, was, wenn es ein Monster ist, also oder ein Vampir, Werwolf, Engel, Dämon.
Für mich gibt es einen großen Unterschied, fällt mir gerade ein. Und der ist im Techniklevel begründet. In den allermeisten Fällen, auch da jetzt Ausnahmen, aber hast du in Fantasy-Settings keine Social Media. Und das heißt, das sind, die Leute lernen sich noch klassischer kennen. Und in ganz vielen Science-Fiction-Settings kommst du über diese Dating-Apps.
Findest du, dass das viel ist in Science-Fiction?
Nein, aber ich finde, wenn ich das schreiben würde, dann habe ich ja noch weniger Science-Fiction als Fantasy geschrieben. Bei Aces in Space ist es ja super viel.
Das stimmt.
Also schon bei Dystopien ist es schon nicht mehr, wenn die Welt untergegangen ist und so, ja. Aber bei diesen...
Aber ich finde tatsächlich, dass das Thema Social Media ja in der Science Fiction eigentlich voll wenig stattfindet, ja. Dadurch, dass das so wenig irgendwie auch vorher hergesehen wurde. Und dass Leute sich dann doch wieder beim gemeinsamen Herumabenteuern kennenlernen.
Aber das ist das, was, also das ist quasi das, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, würde das meine...
Ja, kann ich
akzeptieren. Wenn ich das schreiben würde, ja, jetzt nicht unbedingt, dass das als Genre-Konvention ist. Ja.
Dann gehen wir doch nochmal mit einer Metafrage rein zum Thema Rollenspiel. Da ja quasi Romantasy sozusagen den Buchmarkt rettet, kann denn Romantasy auch den Rollenspielmarkt retten? Also sagen wir, könnte ich mehr junge Flinter-Personen quasi zum Rollenspiel bringen, wenn ich statt klassischen Dungeons & Dragons Monsterschnetzeln jetzt irgendein Romantasy-Rollenspiel spielen würde?
Ich glaube, dass generell tatsächlich im Moment junge Flinter-Personen sehr interessiert sind an Rollenspielen. Und da würde ich schon sagen, dass da Romantasy sicherlich einen Anteil dran hat. Also ich glaube, dieses so generell fantastische Elemente sind im Moment einfach sehr beliebt. Und auch Rollenspiel als Hobby hat auch nochmal eine größere Präsenz irgendwie erfahren und auch eine größere, jetzt nochmal eine neue Zugänglichkeit so. Wir haben zum Beispiel jetzt auch eine neue Rollenspielrunde gegründet mit ein paar Leuten, die wir hier aus Aachen kennen. Und die sind auch ein bisschen jünger als wir, also so, ich weiß gar nicht, so 10, 15 Jahre oder so. Ich weiß nicht ganz genau, wie alt die sind. Aber da ist auch eine Frau dabei, die auch sagt, sie liest total gerne so Romantasy-Sachen und kennt aber halt natürlich auch schon so Rollenspiel-Streams, ne? Also so Ben and Paper zum Beispiel. Und war dann darüber auch so ganz angefixt, so nach dem Motto, ich möchte endlich mal selber Rollenspiel spielen. Und als wir dann angeboten haben, also wir spielen das schon seit sehr lange, also ne, so kommt gerne mal vorbei, hat sich das irgendwie auch alles so, also das irgendwie das Thema war vorhanden, die Überschneidungen waren irgendwie groß genug. Ich finde, dass tatsächlich junge Frauen vielleicht sogar auch einfach Rollenspiel gerne spielen und das muss dann gar nicht unbedingt ein Fokus auf romantisches Rollenspiel sein, sondern das können alle möglichen Rollenspiele sein. Ich würde sagen, im Moment mit einem großen klassischen Fantasy-Anteil. Ich glaube, das wäre so das, wo ich sagen würde, da ist so die meiste Aufmerksamkeit drauf. Also ich würde sagen, nicht unbedingt irgendwie Science-Fiction-Rollenspiele oder soziale, historische, wie auch immer, solche Sachen, sondern tatsächlich so klassisch irgendwie D&D, sowas.
Ich glaube auch dadurch, dass D&D den Markt so beherrscht, ist es auch so, dass dedizierte Romantikspiele, ich glaube schon, dass das sehr beliebt ist, in D&D was romantisch zu machen. Das ist, glaube ich, toll. Aber dass es spezielle Rollenspiele, die mit Romantik zu tun haben, dass das der große neue Hit wird. Also ich lasse mich überraschen, aber alles, was nicht D&D ist, sehe ich nicht. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass es so ein Crowdfunding zu so einem 5e-Supplement Romance gibt.
Also tatsächlich kriege ich auf Instagram schon sowas wie Date Night D&D angezeigt. Habe mir das auch mal angeguckt, aber es wirkte irgendwie, also weiß ich nicht, es wirkte ein bisschen so nach dem Motto, ich habe mir das von der E-Mail schreiben lassen. Also man muss sich das auch...
Lieblos, ausgerechnet das.
Ja, also es wurde so beworben mit, ne, man macht irgendwie ein schönes Candlelight-Dinner und zwei ne, junge Leute, die jetzt natürlich beide Rollenspiel spielen und halt irgendwie auch bestimmt in einer Gruppe Rollenspiel spielen, aber jetzt zusammen sind, wollen dann auch mal zu zweit Rollenspiel spielen und bauen das jetzt alles schön auf und haben tolle Maps und irgendwie schöne Würfel und Kerzen und was Leckeres zu essen und ein Weinchen. Solche Sachen halt, so war diese Instagram-Werbung dann aufgebaut. Und dann bin ich ja neugierde halber, Christian hatte auch Geburtstag, bin ich mal auf diese Website gegangen und krieg's natürlich dem noch mal mehr angezeigt. Und habe dann aber festgestellt, dass es irgendwie so ein bisschen lieblos zusammengeklatscht wirkt und auch alles nur zum Runterladen war, wo ich dann so dachte, ja, weiß ich jetzt nicht. Dann würde ich vielleicht doch wieder lieber StarCrossed spielen. Mhm. Weil sowas existiert ja auch. Also ich meine, wir haben ja schon ein paar, es gibt ja schon ein paar so romanzigere Spiele. StarCross zum Beispiel, was man mit dem Jenga-Turm spielt. Und ich finde auch gerade in so One-Shot-Anthologien, wo halt zum Beispiel so, keine Ahnung, gibt's ja sowas, 40 One-Shots von James D'Amato und ganz vielen Leuten, die halt diese Spiele geschrieben haben. Da sind auch dann viele Spiele dabei, die sich auch gut zu zweit und mit einem Romance-Schwerpunkt spielen lassen. Wenn man halt wirklich, ne, man ist into Rollenspiel und man möchte damit aber jetzt eine Date-Night gestalten, dann finde ich, gibt es auch schon wirklich sehr gutes und sehr hochqualitatives Zeug, was man dann spielen kann.
Ja, und wenn man nicht nur die Romance spielen will, aber man möchte ein Rollenspiel spielen mit starkem Romance-Anteil, dann könnte man zum Beispiel Court of Blades spielen. Da gibt es halt dann Regeln dafür, wie man seine Spusi dabei hat.
Mal so ganz allgemein, wie bringe ich denn Romantik in mein Rollenspielabenteuer rein? Ihr habt ja jetzt schon spezielle Produkte genannt, aber ich habe jetzt seit 40 Jahren meine DSA-Kampagne oder keine Ahnung, wie ich mit meiner Mädelsgruppe, wir spielen ja irgendwelche OSR, Dungeon Crawler, Metzel Monster. Wie kriege ich da Romantik rein, damit man fürs Herz was ist?
Also tatsächlich gar nicht.
Was?
Nein, warte. Ja, ja. Also ich finde, Romantik ist, also für mich, ich finde, es gibt ganz viele Leute, die sind groß, ne, wir sind ja alle, dass wir nicht so Horror-Fans sind, ne? Warum kann ich jetzt ja unter, es hört ja keiner zu unter uns kann ich jetzt sagen, für mich funktioniert Horror nicht, wenn es gewollt ist. Und da gibt es einen Unterschied, wenn ich in Romantik spiele, funktioniert es. Wenn ich in meiner klassischen Runde sage, ich mache jetzt auf Teufel komm raus Romantik, dann finde ich, klappt es nicht. Also finde ich es so ein bisschen, ist da vielleicht ein bisschen cheesy, wenn die SL jetzt sagt, wir machen jetzt was Romantisches. Also entweder das passiert von sich aus, indem man sagt, okay, indem man zum Beispiel sich darauf einigt, wenn jetzt was Romantisches passiert, sagen nicht alle I, auf sowas könnte man sich ja einigen. Oder jemand sagt, jetzt blende doch noch nicht ab, sag doch mal, was ihr danach macht oder so, ja? Nachdem ihr euch kennengelernt habt. Weiß ich nicht. Sowas kann man so Baby-Steps in die Richtung machen. Aber sonst würde ich eher sogar diese anderen Spiele wie StarCraft spielen und dann abwarten, ob es nicht automatisch in anderen Rollenspielen auch romantischer wird, weil man schon mal diese Hürde überwunden hat. Also ich hätte Angst, dass das cheesy wird, wenn wir jetzt sagen, komm, wir machen das jetzt voll romantisch.
Ja, ich finde auch, dass das bisher auch, also in meiner Rollenspielkarriere hat das schon auch immer mal wieder eine Rolle gespielt und kam auch immer vor. Aber ich würde auch sagen, dass es nicht so unter der Prämisse, ich bringe euch jetzt mal irgendwie, ne, so also in der nächsten, am nächsten Abend kommt ein Love Interest, bitte spielt es an, so nach dem Motto, sondern dass man halt Interesse entweder an einem anderen Spielercharakter hat oder einem NSC hat und dann verfolgt man das so im Spiel vielleicht ein bisschen weiter. Das kann natürlich ein Charakter sein, den sich die Spielleitung auch genauso ausgedacht hat, ne, wo sie sich gedacht hat, aha, wenn ich den reinbringe und dann, ne, verguckt sich garantiert Charakter XY in den und dann gibt's Drama. Das kann man natürlich irgendwie versuchen, wenn das aber halt nicht funktioniert, weil Chemie im Spiel dann irgendwie doch nicht da ist, dann ist das halt auch, dann passiert das halt einfach, das kann man halt nicht erzwingen. Oder manchmal hat man halt auch irgendwas, keine Ahnung, wo man sich vorher überlegt hat, ach, das ist bestimmt irgendwie ein netter, romantischer Hook für Charakter X und dann war es aber doch Charakter Y, der drauf angesprungen ist oder sowas. Also ich finde, sowas passiert ja häufig und dann ist es einfach eine Aushandlungssache und sicherlich auch eine Erfahrungssache und auch so eine Vertrautheitsgeschichte in der Runde, inwieweit man das weiter ausspielt und darauf eingeht und sowas. Und ich weiß, dass das auch viel sowas ist, wo wir anfangs dann auch noch viel gekichert haben und sowas. Und wir spielen auch generell. Wir haben auch da, ne, Kommunikation, Consent, ja. Safety Tools, das kommt alles aus der queeren BDSM-Szene.
Auf jeden Fall mit die X-Karte spielen.
Profitieren,
wenn man sowas spielt,
da auch, ja, im Rollenspiel von. Also diese Mechanismen sind ja so auch quasi ins Rollenspiel übertragen worden. Das finde ich auch ganz wichtig, dass man da irgendwie eine Möglichkeit hat, auch zu sagen, ich möchte jetzt hier den Vorhang fallen lassen oder halt sowas zu sagen wie, nee, lass uns das doch noch gerne noch ein bisschen weiter ausspielen. Und genau, da war anfangs immer viel so Gekicher und mittlerweile weiß ich auch, es ist größtenteils eigentlich so, dass wir Sexszenen auch abblenden. Also würde ich mich jetzt, glaube ich, auch nicht super wohl mitfühlen, das in einer Gruppe auszuspielen. Dass aber schon so die, ja, so das Flirtigere doch auch stärker ausgespielt wird als früher. Also da weiß ich auch noch, dass ich mich vielleicht früher auch halt eher zum Beispiel auf NSCs konzentriert habe, wenn ich selber gespielt habe und irgendwie dachte, mit NSCs flirten ist irgendwie unverbindlicher als mit vielleicht sogar einem, ne, männlichen Mitspieler zu flirten, der dann nachher vielleicht sogar denkt, ich habe mit ihm geflirtet. Und das finde ich ist heute, wo ich einfach mehr Erfahrung habe und wir eine bessere Kommunikation am Tisch haben und so, ist es einfach auch total klar, dass nicht die Spieler untereinander jetzt gerade flirten, sondern dass das im Spiel stattfindet. Und jetzt haben wir da auch mehr Spaß dran. Also tatsächlich können wir es, glaube ich, auch mehr genießen, wo wir aus dem Weg geschafft haben, dass es irgendwelche weirden, vom Spiel losgelösten Dynamiken irgendwie gibt. Kann man natürlich auch nicht ausschließen, aber finde ich, ist jetzt mit der Kommunikation, die uns so Safety-Tools ermöglichen, schon auch einfacher umzusetzen. Ja, und dann finde ich, kann ja alles Mögliche passieren in so einem Rollenspiel. Also es ist auch schon alles Mögliche passiert. Von daher, das finde ich, ist auch irgendwie schon auch ein wichtiger Teil vom Rollenspiel, dass da auch sowas da drin Platz hat. Also für mich zumindest.
Haben denn eure Erfahrungen im Rollenspiel, aber beispielsweise auch im echten Leben, euer Schreiben für Romantasy beeinflusst? Also es gibt, glaube ich, einen Tweet von dir, also wir benutzen ja alle keinen Twitter mehr, aber ich glaube zumindest, es war damals bei Twitter, da hast du, Judith, nämlich mal geschrieben, ich formuliere es mal ganz grob. Ich weiß nicht mehr genau, wie du es formuliert hast. Du hast natürlich viel schöner formuliert, als ich es jetzt jemals sagen würde oder so. Aber dass eigentlich irgendwie das Konzept der romantischen Beziehung und Monogamie und alles drum und dran eigentlich gar nichts taugt. Aber du hast es geschafft und hast ausgerechnet den besten, perfekten, tollsten Mann oder so ähnlich gekriegt. Und bei dir funktioniert es, obwohl es nicht funktionieren dürfte.
Ja. Oh, so das hast du geschrieben. Das ist ja schön.
Und hat denn deine Lebenserfahrung und generell eure Rollenspielerfahrung jetzt eure Romantasy sozusagen beeinflusst? Und natürlich, wir sind jetzt kurz vorm Schluss, ihr dürft auch sagen, worum es eigentlich dann geht in eurem Romantasy-Büchlein.
Du fasst gleich zusammen, worum es geht und ich, jetzt guckst du so verzweifelt.
Oh, oh, oh.
Also ich vermute, dass der Tweet irgendwie sowas war, dass ich Monogamie als normative Kraft in unserer Gesellschaft eigentlich eher schädlich finde. Also das ist nämlich zumindest, das ist zumindest meine Meinung. Also ich glaube, dass wir von Monogamie gar nicht so unbedingt super stark profitieren immer, ne? Also gerade diese Sachen wie man zwingt sich dann doch bei einem Partner zu bleiben, der vielleicht gar nicht gut für einen ist und sowas. Aber was sollen die Leute sagen und sowas? Also dass so diese normative Kraft der Monogamie, ich die eigentlich nicht gut finde und es gut fände, wenn wir auch da größere Vielfalt haben. Ich selber aber super monogam bin. Also das bin ich einfach. Das ist meine gehört zu meiner Identity. Ich bin einfach total monogam. Christian bildet gerade mit den Händen ein Herzchen. Und deswegen, ich bin selber in meiner monogamen Beziehung halt total glücklich, möchte aber nicht die monogame Beziehung zum Beziehungsmuster für alle Menschen machen. Ja, also das finde ich so ein bisschen, genau. Und deswegen, glaube ich, haben wir das auch in vielen unserer Romane auch schon aufgebrochen. Also, dass wir haben, glaube ich, wirklich nicht, also wir haben nicht wirklich oft dieses Thema, das ist der eine fürs Leben und der ist es jetzt. Und wenn man das Buch zuklappt, weiß man, sie sind glücklich bis in alle Ewigkeiten, weil so ist das ja auch mit uns nicht. Also wir sind glücklich, wir sind alle Ewigkeiten natürlich, aber das ist auch harte Arbeit. Also das sind wir ja auch nicht einfach so, sondern da, also wir streiten uns auch, wir vertragen uns wieder, wir kommunizieren halt sehr gut und das sind halt, oder wir kommunizieren auch sehr schlecht, aber wir kommunizieren immer bis zum bitteren Ende und dann irgendwann wird es wieder gut, so. Und das sind halt alles Dinge, die, glaube ich, auch schon sehr mit ins Buch reingewandert sind. Also da geht es ganz, ganz viel um Vertrauen und Kommunikation und sich anvertrauen auch und sowas. Und nicht so sehr darum, ist das jetzt der eine Ware und heirate ich den am Ende und bin ich für den Rest meines Lebens mit dem zusammen? Das ist nicht so das Wichtige, sondern es ist so dieses Aushandeln. Und das finde ich auch ganz wichtig irgendwie, weil in vielen Romance-Kontexten, Romance-Romanen und Geschichten und sowas, findet dieses Aushandeln gar nicht so sehr statt, sondern es ist irgendwie schon so festgeschrieben, was macht eine Frau in einer Beziehung, was macht ein Mann in einer Beziehung und dann muss das irgendwie wie so zwei Puzzleteile ineinander klicken. Und die Puzzleteile stehen aber schon fest, man musste diese Auskerbung nicht mehr irgendwie vorher festlegen, wo die jetzt nochmal verläuft. Und das finde ich halt eigentlich, dass es da auch irgendwie eine riesige, also es gibt eigentlich eine riesige Gelegenheit, in Romanen und generell in der Fiktion auch darzustellen, dass sowas ja nicht der Fall ist, dass wir ja nicht zwei Puzzleteile sind, wir müssen nur das richtige andere Puzzleteil finden, sondern dass es ein ewiger Aushandlungsprozess ist. Und das war uns, glaube ich, auch wirklich irgendwie wichtig in dem Buch klarzumachen, so. Also nicht klarzumachen, das zu erzählen. Ich finde, damit kann man auch gute Geschichten erzählen. Jetzt darfst du sagen, worum es geht.
Jetzt habe ich hier Pipi in den Augen und muss erzählen, worum es geht.
Oh.
Okay, okay, das versuche ich jetzt. Irgendwie habe ich gerade noch gedacht, man muss auch noch was mit den Puzzleteilen, finde ich sehr schön, weil das mit dem, es gibt dieses Soul-Bound Trope in der Romantasy, wo Leute füreinander bestimmt sind. Das ist eigentlich nicht, sondern es ist...
Das ist nicht.
Das ist genau. Jetzt wisst ihr, was es nicht ist. Und ihr habt, jetzt muss ich kurz sammeln. So, jetzt. Es geht, wie Judith so schön sagte, es ist ein Roman über eine Seilerin, in der es um Seile geht.
Die auf Seile steht.
Die auf Seile
das
steht.
Das habe ich geschrieben.
Das hast du geschrieben. Und es geht um ein Dorf, das sich so ein bisschen anfühlt wie Spanien nach der Reconquista. Das ist aber von Eisenschnee bedeckt. Denn es gibt in diesem Setting 7 Elemente, die sich gegenseitig hassen und töten. Und die haben jeweils als Konzepte, die haben diese Elemente Kinder gezeugt. Die sind halb Mensch, halb Element. Also es gibt ein Kind des Eises, ein Kind des Sturms, ein Kind des Feuers und so weiter und so fort. Und wer sich nicht hasst, sind Sturm und Eis. Also die menschlichen Kinder von Sturm und Eis, die sind Geschwister. Und die sind in dieses Dorf, in dieses Tal gezogen und aus irgendeinem Grund schotten die das total ab. Und es herrscht da ewiger Winter und die Leute in diesem Dorf, die da wohnen, müssen irgendwie klarkommen damit. Und der Herr des Eises herrscht über dieses Dorf als dunkler Fürst. Und sein Bruder, der über den Sturm gebietet, der versucht den Menschen schon mal ein bisschen so zu helfen. Und der kommt irgendwann in dieses Dorf und der sagt, ich suche jemanden in diesem Dorf, der das Herz meines Bruders erweicht, damit der nicht mehr so böse zu euch ist und damit es hier nicht mehr so kalt ist. Und da kommt Isra ins Spiel, unsere Protagonistin, die Seilerin ist und irgendwie gewisse Ansprüche an ihren hoffentlich Verlobten stellt, mal was diese Seile betrifft.
Genau, das ist quasi kurz vorher passiert, ihren Verlobten mit Seilen verführen wollte und der gesagt hat, nee, also der hat da noch nicht mal ganz viel zu ihr gesagt, sondern ist vor allem durchs Dorf gegangen und hat es allen anderen gesagt.
Und sie denkt sich, die suchen jemanden, die sich hier opfert quasi, um das Herz zu erwärmen und sich auf dieses Schloss da tragen zu lassen. Und hier ist es aber eh doof. Also es klingt auch nicht so toll, was mich da erwartet, aber besser als was hier ist. Also melde ich mich freiwillig.
Kalt ist es an beiden Stellen, im Tal, in dieser Festung, was soll's. Und das sind halt zwei Typen, die ich so an sich ganz attraktiv finde und die noch nicht gehört haben, dass ich komische Dinge mit Seilen vorhabe. Also sind die einzigen zwei Männer in Reichweite. Ich könnte es ja mal mit denen versuchen, so wie sie so drauf sind. Einfach mal gucken.
Ja. Und
das ist das erste Kapitel.
Genau. Darum geht's. Und kleiner Funfact noch. Wir haben eigentlich ist es ja immer ganz peinlich, wenn Fantasy-AutorInnen über ihre Rollenspielrunde schreiben, ja. Aber tatsächlich haben wir ganz früher diese beiden Charaktere, die beiden Brüder. Haben wir beides, waren unsere Charaktere, die wir mal in 2, 3 Abenteuern gespielt haben.
Aber echt selten, diese Elementgeborenen, das war da beim Schwarzen Auge, da gab es so eine Erweiterung in Aventurien, halt elementare Gewalten oder so hieß hier. Die war sehr, sehr unbeliebt bei Spielleitungen, weil die, glaube ich, gamistisch nicht ganz so durchdacht. Und immer, wenn wir gesagt haben, dürfen wir unsere Elementbrüder spielen, haben halt die meisten SLs gesagt, nein, die dürfen wir nicht spielen. Und dadurch, dass wir die nicht spielen durften und nur 2, 3 Mal gespielt haben, haben wir angefangen, insgesamt 3 Kurzgeschichten über die zu schreiben. Vor ungefähr 10 Jahren, 11, 12 Jahren. Und die auf dem das Schwarze Auge Nachrichtenportal und Rezensionsportal Nandurion zu veröffentlichen. Die machten immer so einen Adventkalender und dann haben die uns irgendwie 3 Jahre in Folge oder so gefragt, ob wir da gerne was beitragen würden. Und dann haben wir da diese Geschichten veröffentlicht. Und das war der allerkleinste, früheste Grundstein für diese beiden Charaktere.
Und wenn ihr Bock habt, es zu lesen, könnt ihr mal raten, wer welchen Bruder gespielt hat.
Findet ihr nie raus.
Nee, glaube ich auch nicht. Okay, 50-50 Chance. Vielleicht schon.
Ja, und auch da hat also selbst das Romantasy-Buch hat also eine Wurzel im Rollenspiel. Genau.
Na, da bin ich schon mal gespannt tatsächlich. Ich glaube, ich bin die einzige Nicht-Flinter-Person, die dieses Buch vorbestellt hat. Aber ich habe es vorbestellt.
Ich glaube, Captain Toast hat es auch noch vorbestellt, ein Freund von uns, der auch...
Okay, dann sind wir schon 2.
Ich hoffe doch, dass das... ich habe auch ein Exemplar davon vorbestellt, weil es gibt so eine Seite, wo es die mit Farbschnitt gibt.
Oh ja, stimmt.
Und das kriege ich aber ja nicht vom Verlag.
Darum seid schon zu dritt also.
Dann sind wir schon zu dritt.
Dann danke ich euch ganz herzlich, dass ihr Zeit hattet. Wir haben es tatsächlich, die HörerInnen zu Hause merken es natürlich nicht, wir haben es quasi auf die Minute genau geschafft, denn wir hatten wirklich ein super striktes Zeitlimit von euch aus und wir sind wirklich perfekt, dass wir noch in Ruhe die Verabschiedung machen können. Deswegen vielen lieben Dank, dass ihr Zeit hattet.
Ja, vielen Dank dir.
Liebe HörerInnen, wenn euch das gefallen hat, 5 Sterne bei Apple und bei Spotify und keine Ahnung, was es noch so alles gibt. Und natürlich, kauft dieses Buch, schaut in die Shownotes, damit es vielleicht noch ein bisschen mehr spannende Bücher bald gibt. Vielleicht auch mal nicht mehr Romantasy von den Vögten / Juno Reeves. Ciao.
Dankeschön.
Dankeschön für die Einladung. Ciao.